Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, des offiziellen DeMar DeRozan Appreciation Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Denn falls ihr es noch nicht gemerkt habt, keine Ahnung, die Nachrichtenlage bzw. die Outlets sind, ich weiß nicht, ob sie up-to-date sind, aber die Chicago Bulls stehen bei 6-1, führen gemeinsam mit dem Miami Heat die NBA an und die Eastern Conference an. Aber es gibt natürlich noch andere Themen, ne? Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der vielleicht mittlerweile auch nicht mehr ganz unbeeindruckte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Ayo 100%, auch bekannt als Max Marbeiter. Und Ole, nachdem du es jetzt hautnah erlebt hast, wir werden ja noch genauer darauf eingehen. Wie beeindruckt bist du?
Naja. Nein, also... War schon gut. Ich weiß halt nicht, wie viel, also ich fand es halt gerade in diesem vierten Viertel echt schwer zu beurteilen, wie viel da auch dann einfach ein Totalausfall vom anderen Team war. Aber letztendlich spielt es ja keine Rolle, weil man kann immer nur die Gegner schlagen, die man hat, und die Bulls haben es gut gemacht. Ich fand, also DeRozan war natürlich phasenweise absolut überragend. Wirkte vor allem auch so, dass der überhaupt nicht daneben werfen kann, aber mir hat auch die Bank echt gut gefallen. Caruso hat, finde ich, teilweise ein überragendes Spiel gemacht. Auch die Pässe, die er so rausgehauen hat. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist vielleicht, hat LeBron James ihn die letzten Jahre zurückgehalten? Also sehen wir jetzt, war das vielleicht einfach...
Ich bin mir recht sicher.
Ja, so dieser Gedanke von wegen Caruso, ja, das ist auch nur wieder einer, der halt von LeBron profitiert. Ich glaube, es war vielleicht andersrum. Caruso ist echt nicht schlecht. Vielleicht ist das ein früher Six-Man-of-the-Year-Kandidat, weil er nicht so viele Punkte macht wie Tyler Hero. Das ist natürlich ein Problem.
Ja,
aber ja, nee, war schon nicht schlecht. War halt auch ein brutal peinlicher Kollaps von den Celtics, die 11 Punkte und keinen Defensiv-Rebound in einem Viertel verzeichnet haben, was man auch erstmal schaffen muss. Aber selbst wenn, Hut ab, die Bulls, wir haben ja letzte Woche über den krassen Schedule gesprochen, den sie dann so haben. Bisher machen sie das ganz gut. Mal gucken, wie es weitergeht.
So würde ich auch sagen. Und genau, der keine Defensiv-Rebounds ist natürlich ganz bitter. Das hängt dann auch am eigenen 11 Punkte. Wie gesagt, die Bulls-Defense ist speziell, aber funktioniert irgendwie auch relativ gut, finde ich. Und Caruso.
Ja. Wenn man ihn in die Karten spielt. Aber das ist dann...
Es ist natürlich eher klar. Es wird sicherlich auch Teams geben, bei denen es etwas schwieriger sein wird, umzusetzen. Aber für den Moment sieht's gut aus. Und dann natürlich noch ganz kurz, weil es ist natürlich bei aller Freude und bei allem schön, gibt's natürlich auch diesen einen ganz großen Elefanten im Raum. Vielleicht auch von dir ganz kurz, weil bei mir fehlt sicherlich die Objektivität. Zwei Worte zu Mitchell Robinson.
Mitchell Robinson?
Der Mann, der meinte, no easy points und ein dämliches Flagrant Foul begangen hat. Woraufhin Patrick the Future Williams unsanft den Boden des United Centers küsste, sich das Handgelenk auskugelte und nun für den Rest der Saison ausfällt.
Richtig, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das Mitchell Robinson war, aber ja, klar, bittere Nummer. Auf Dauer nehme ich schon auch an, dass sich das auswirken wird. Und also ich finde halt, dass Williams gerade so für die mittelfristige Zukunft sehr, sehr wichtig ist für die Bulls und dass er halt deswegen eigentlich auch so ein ganzes Jahr Ausfall in seiner Entwicklung halt, ich meine, kann sowieso niemand brauchen, aber er halt ganz besonders nicht, weil ich finde, er ist halt so ein Spieler, der irgendwie sehr viel rohes Potenzial mitbringt und aber auch noch sehr viel Feintuning braucht. Und das wird jetzt halt erstmal schwer, weil jetzt erstmal Reha. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Und für die Bulls, also jetzt gerade ist er nicht einer der 5 besten Spieler, die sie haben. Wahrscheinlich auch nicht einer der 6 besten. Aber auf Dauer wäre es halt für die Entwicklung des Teams extrem wichtig, wenn er einer davon wird. Und das ist natürlich ein herber Dämpfer, muss man schon sagen.
Auf jeden Fall. Also gerade so in Kombination eben mit dieser Sprunggelenksverletzung während der Preseason plus dann diese Schulterverletzung, die er schon hatte. Also eigentlich, er war noch nicht richtig fit. Und wie du sagst, also er war auch keiner der 5, 6 besten Spieler, die sie hatten. Und ich glaube, für den Moment, so komisch es dann klingt, ist es quasi in Anführungszeichen besser, wenn er nicht spielt, weil mit Green zum Beispiel es eigentlich besser funktioniert hat bis dahin als mit ihm. Aber wie du auch sagst, mittelfristig, langfristig ist es halt Richtung Ende der Saison, glaube ich, also zumal ja auch in dem Spiel gegen die Knicks, es gab so diese Funken, also allein die Aktion, bei der er sich verletzt hat, war genau so das, was eigentlich gefehlt hat, so quasi closer attackieren, aggressiv sein, zum Korb gehen und mit Autorität abschließen. Das war halt so eine der Sachen, die ihm halt bis jetzt, fand ich zum Beispiel, komplett gefehlt haben, also gerade so diese Aggressivität, der war halt mega zurückhaltend bis jetzt. Du hast, glaube ich, Es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt. Einerseits so ein bisschen unsicher, selber noch nicht die Sicherheit gehabt in seinen Aktionen. Gleichzeitig, boah, geile Floskel. Gleichzeitig halt, glaube ich, auch nicht gewusst mit den ganzen Neuen jetzt. Okay, jetzt hast du auf einmal DeMar DeRozan, Vucevic, Levine sowieso, Lonzo, Caruso, Keim auf die Füße steigen und so. Es war letztes Jahr schon so ein bisschen die Tendenz da. Habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Und von daher ist es, ja, jetzt war es eigentlich so ein Spiel, wo es zumindest mal so aufgeblitzt ist. Und jetzt, ja, schlecht. Vielleicht ist, keine Ahnung, vielleicht ist aber auch gar nicht so schlecht, dass er sich mal diese Saison jetzt irgendwie so vielleicht auch rausnehmen kann, so ein bisschen nochmal kurz, okay, durchschnaufen.
Ja, hey, mit dem vielleicht gar nicht so schlecht, würde ich dir zustimmen, wenn es so 2-3 Wochen wären. So mit durchatmen, ja, und mal gucken.
Zu so, Playoffs halt dann.
Zu, ja, Playoffs, ja, dann ist er wieder da.
Ja,
dann so ist es, halt, ist es natürlich echt, echt bitter, aber.
Wichtig ist ja, dass sein Handgelenk wieder stabil genug ist, um dann die Larry O'Brien Trophy zu heben im okay. Juni, weißt du?
Okay.
Von daher. Das ist wichtig, ja. Bevor jetzt alles mit mir durchgeht.
Geht Max einmal kurz kalt duschen.
Dann geht's weiter. Mal kurz kalt duschen. Und sag euch währenddessen, ganz kurz, was wir heute so machen. Also wir sprechen tatsächlich über die Kelten. Wie gesagt, Ole hat es ja schon leicht angeteasert. 100% zufrieden ist er bis jetzt nicht. Und dann geht's um die Mavs. Was ist da jetzt passiert? Wie sieht's aus mit Jason Kidd? Zurzeit leider ohne Kristaps Porzingis. Deswegen ist es natürlich wieder nur bedingt aussagekräftig, langfristig. Und dann letzte Woche angekündigt, es hat leider nicht geklappt mit dieser Extra-Folge aus diversen Gründen. Deswegen jetzt in der normalen Folge die Rookies. Und jetzt werden sich einige fragen, so, hä, was, wie Extra-Folge? Ich kenne euren Feed und da ist keine Extra-Folge. Einmal die Woche, ganz normal, mittwochs. Ja, Freunde. Patreon, sage ich da nur. Patreon. Denn unter patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit
AE
findet ihr unsere Patreon-Seite, klar. Und auf der könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt's da eben besagte Extra-Folgen, bei denen wir uns entweder spezielle Themen vornehmen, wie zum Beispiel die Rookies, bei denen wir spontan Dinge aus der Nacht besprechen, News kurz durchkauen, die aufgeploppt sind. Da gibt's unser letztes Format 25 Minutes or Less. Wir probieren auch Sonderformate aus. Ola hat kürzlich He Got Game besprochen. Genau. Und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt, Ole, ganz kurz noch, bevor wir starten, weil ich gerade eine Stat gesehen habe, die mich kurz stutzig gemacht hat. Und ich wollte dich kurz fragen, was du davon hältst. Also die Dreierquote der NBA, ich glaube, ESPN hat es bei Instagram gepostet oder so, die Dreierquote der NBA ist momentan so niedrig wie seit 98, 99 nicht mehr, bei 34,2%. Erklärungsansätze?
Ja, also der wichtigste Disclaimer ist, glaube ich, die auf jeden Fall small sample size, also dass man erstmal gucken muss, ob sich das über einen längeren Zeitraum bestätigt, aber eine Theorie, die ich gesehen habe, die ich auch irgendwie einleuchtend finde, ist, dass halt die Umstände jetzt auf einmal wieder mit vollen Hallen sind natürlich anders, als sie es über die letzten anderthalb Saisons waren. Es gab zwar jetzt ja dann auch in den Playoffs irgendwie vereinzelt wieder volle Hallen und so und mehr Auslastung, aber vorher waren halt ein Großteil der Spieler erstmal ein anderes Umfeld gewohnt, wo halt einfach leere Halle, andere Raumwahrnehmung, das war ja auch eine der Theorien, warum in der Bubble die Shootingzahlen so krass gut waren. Also ja, ist ja immer noch der beste Stretch in der Karriere von Anthony Davis war dort und es ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Zufall, dass der dort war. Das ist jetzt halt einfach anders und da muss man sich, glaube ich, erst anpassen. Ich glaube auch, dass halt hinzukommt, dass gerade der Rhythmus von einigen High-Volume-Shootern vielleicht auch ein bisschen durcheinander ist, die, sagen wir mal, die Regeln früher ein bisschen ausgenutzt haben mit etwas komischen Wurfbewegungen, mit denen sie eingefädelt haben und versucht haben, ein Foul zu bekommen, um dann 3 Freiwürfe zu bekommen, die natürlich wesentlich effizienter sind. Und vor allem, wo der Fehlwurf, wenn man dabei einen Foul bekommt, zählt ja nicht als Fehlwurf.
Das
kommt ja nicht als Statistik vor. Jetzt, wenn du diese Bewegung machst und der Schiri aber sagt, ne, am Arsch, und du hast den Ball aber geworfen,
ja,
absolut zu Recht, dann geht das halt negativ in die Statistik ein. Und das kann natürlich dazu führen, dass es so ein bisschen runtergeht. Ich glaube trotzdem, wie meistens bei diesen Dingen, es wird sich dann mit der Zeit lang ein bisschen einpendeln. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt so gut sein wie in der Bubble, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man die ganze Zeit auf einem Niveau von den letzten, also auf dem schlechtesten Niveau der letzten 25 Jahre dann bleiben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das halt wieder so ein bisschen steigert, aber erstmal ist es halt, glaube ich, auch dadurch, dass sich der Offensivbasketball ja gerade so ein kleines bisschen verändert, gibt es da, glaube ich, so eine Anpassungsphase. Ja, Offensiv-Ratings also sind auch das erste Mal seit Jahren richtig runtergegangen.
Stimmt, kommt auch noch dazu. Nee, aber ich finde es ganz interessant. Ich meine, es kann auch nicht jeden so beflügeln, die Zuschauer wie jetzt Zach LaVine zum Beispiel oder die Bulls generell. Es ist halt manch, bei manchen geht es halt auch dann die Düse.
DeRozan.
So, ne? Halt, DeRozan, ja. Ist unfassbarer Typ. Aber ja, inwiefern meinst du, hat sich der Offensivbasketball oder wandelt sich der Offensivbasketball momentan? Was war
ich meine, eigentlich vor allem durch diese Regeländerung.
Durch die Regeländerung,
ich glaube, dass da einfach eine große Anpassungsphase stattfindet.
Ja. Aber was positiv sein kann. Ich meine, es ist auch so ein Ding. Du hast ja am Ende wieder ein bisschen, die Defense kann wieder ein bisschen aggressiver werden. Also kann sich wieder ein bisschen mehr erlauben, was ja tendenziell auch nicht schlecht ist. Also wenn man wieder ein bisschen härter für seine Punkte arbeiten muss und soll. Und damit hast du, glaube ich, dann auf Dauer, sobald sich diese ganze Geschichte eingependelt hat, hast du, glaube ich, hebst du das Niveau auf beiden Seiten wieder irgendwie, beziehungsweise du hebst es vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr, also was die Defense angeht, weil sie sich einfach ein bisschen mehr erlauben kann. Und hast dann am Ende vielleicht einfach noch mehr diese Kompetitivität.
Ja.
Ich habe jetzt kein T zu viel eingebaut, aber.
Das ist halt bei dem Wort eh schwierig, weil das in den USA so krass geläufig ist und hier sagst du eigentlich nicht kompetitiv. Nee. Das sagst du nur, wenn du halt viel zu viel US-Sport konsumierst,
so
weil da halt das häufigste Wort ist. Aber egal.
Es ist ja auch jeder kompetitiv in dem
eben,
USA.
Eben.
Hardcore kompetitiv.
Ich bin halt sehr gespannt, inwieweit die Linie, die Referees fahren, sich auch mit der Zeit noch ein bisschen verändert. Weil momentan ist, finde ich, also einerseits finde ich die Regeländerung super, dass halt dieser unnatürliche Kontakt nicht mehr zu Freiwürfen führt, weil das halt einfach ein bisschen bescheuert war. Das ist auch das erste Mal seit Jahren gefühlt eine Regel, die ein Vorteil für die Defense ist und nicht ein Vorteil für die Offense, was irgendwie so gefühlt über die letzten Jahre immer mehr wurde. Und gleichzeitig, es geht halt momentan schon auch relativ viel echter Kontakt geht halt, also wird halt nicht abgepfiffen. Und ich glaube, dass da halt momentan vielleicht so ein bisschen überkompensiert wird oder beziehungsweise ein bisschen zu hart drauf geachtet wird. So, wir pfeifen das jetzt nicht ab, wir wollen weniger Freiwürfe und so. Und mit der Zeit wird sich das dann auch wieder ein bisschen eingrooven, sodass das auch wieder ein bisschen mehr wird. Aber grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall auch keine schlechte Sache, dass man da halt mal wieder was eingeführt hat, was der Defense eigentlich hilft. Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es ja auch interessanter zu sehen, wie sich das also wie die Offense gestaltet wird, wenn es mehr Gegenwehr gibt und mehr Gegenwehr erlaubt ist.
Absolut. Und ich meine, diejenigen, die sich Dinge überlegt haben, wie sie Regeln so dehnen konnten, wie sie waren, die werden sich jetzt auch wieder Dinge überlegen und werden auch auf Lösungen kommen. Also zum Beispiel jetzt die Herren Lillard oder Young oder Doncic oder Harden. Also ich denke schon, dass da halt eben, dass dann halt einfach wieder neue Sachen rauskommen, die es dann, wie gesagt, die dann insgesamt alles besser machen. Und ja, also mit der Linie, wahrscheinlich ist es halt auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen so quasi die Spieler auch so ein bisschen durch harte Hand dran zu gewöhnen sozusagen. Also, dass sie es halt jetzt intensiver pfeifen, dass die Spieler dann halt so ein bisschen von selber nachlassen und von selber halt irgendwie, dass es dann gar nicht mehr so notwendig ist in ein paar Wochen. Dann so regelmäßig abzupfeifen. Geil finde ich aber auch, dass sie halt dieses Ding, ich ziehe vorbei irgendwo Richtung Mittellinie und lasse dann meinen Gegenspieler auflaufen, dass da halt regelmäßig Offensivball gepfiffen wird. Das finde ich auch groß.
Es ist halt irgendwie einfach unnütz. Also ich finde es okay, dass es vorher halt ausgenutzt wurde, weil wenn es halt ein Schlupfloch ist, dann man macht halt alles, was einem irgendwie einen Vorteil verschaffen kann. Aber ich finde es gut, dass jetzt kein Vorteil mehr ist. Sondern halt sogar einen Nachteil, weil es eigentlich braucht es das nicht. So genau wie das Take-Foul, was ja jetzt laut Shams womöglich das nächste ist, was sie dann irgendwann angehen, was sie ja auch in der G-League schon angegangen sind. Und wo es jetzt halt dann irgendwie auch mal in der NBA wahrscheinlich an der Zeit ist, dass man das einfach anders pfeift, damit es halt nicht mehr so quasi praktikabel ist, ein Fastbreak einfach zu unterbinden, weil eigentlich schadet dir ein Fastbreak. Also dem Zuschauer, der möchte einen Fastbreak im Zweifel sehen.
So ist es,
und genau. Und nicht einen Foul im Backcourt, was irgendwie einfach nur alles aufhält.
Ja, und eben, das ist wahrscheinlich auch was, dem man relativ gut irgendwie beikommen kann im Endeffekt.
Ja.
Also da musst du ja nicht alles auf den Kopf stellen, sondern im Endeffekt, weiß ich nicht, gibt's halt dann Freiwurf plus Ballbesitz oder keine Ahnung.
Genau, das ist ja eine ganz einfache Lösung im Prinzip. Ja.
Genau, und dann lohnt sich das nicht mehr und dann ist alles gut. Was natürlich auch dazu beitragen kann, dass die Quoten runtergehen, auch individuell, also auch teamintern vielleicht, weiß ich nicht, wenn deine zwei besten Spieler einfach nicht passen wollen.
Erinnerst du dich an diese Possession im vierten Viertel, wo Tatum, ich glaube, gegen zwei Leute zieht, den Ball dann wunderbar mustergültig rausspielt zu Smart, der komplett frei, also wirklich auch mit 4 Metern Abstand zu jedem Verteidiger an der Dreilinie steht, den Ball los wird und halt nicht trifft? Ja, findest du, das ist das ein guter Zeitpunkt, um sich dann darüber also so zu echauffieren?
Es ist vielleicht
findest du, wenn man grundsätzlich unter 30% trifft bisher in dieser Saison, sollte man darüber maulen, dass man nicht genug den Ball bekommt und genug Würfe nehmen kann?
Ich finde generell, dass Aussagen wie der macht das nicht so und ich mach's ja eigentlich richtig in der Öffentlichkeit relativ schwierig sind. Also so plump und wie gesagt, ja eben. Also und in dieser Position, es war witzigerweise, ich habe das Spiel erst abends gesehen und ich habe die Aussage, also Smarts Aussage natürlich schon vorher gehabt und habe dann immer auch, dann dachtest du natürlich auch so ein bisschen drauf so und dann, natürlich gibt's Situationen bei Tatum, bei denen ich mir auch gedacht habe, so, okay, war jetzt ein bisschen im Kopf durch die Wand, aber da kannst du, glaube ich, bei jedem der besten Scorer gucken und siehst da halt Situationen, bei denen du denkst, ja gut, war jetzt ein bisschen blöd, gegen drei zu ziehen, aber das oft genug funktioniert es halt auch und deswegen machen sie es. Und ja, deswegen genau bei der Situation auch, ja, wunderbar. Also dann ist halt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Tatum gegen zwei trifft, höher als dass Smart alleine trifft von draußen am Ende. Also und
ja, ich habe mir das auch nochmal dann gezielt alle Würfe angesehen, die Tatum im letzten Viertel genommen hat. Und ich finde, also wild waren die meisten eigentlich nicht. So, die meisten waren schon, also er ist schon quasi, hat den Kontakt schon aufgenommen und hat es schon erzwingen wollen, aber eigentlich nicht durch wirklich schlechte Würfe. Also er hatte mehrere Abschlüsse am Ring, was ja eigentlich das ist, was ich von ihm sehen will. Er hat sich dann darüber beschwert, wenn er keinen Call bekommen hat. Das ist ätzend, also vor allem, wenn man dann stehen bleibt und sich nicht zurückbewegt. Ja. Aber ja, es sind ja eigentlich, finde ich, zu einem relativ großen Teil Abschlüsse gewesen, die voll okay sind und die er ja treffen kann. Er hat halt einen von acht getroffen. Er hat momentan das Problem, dass er in einem relativ großen Teil der Spiele einfach die ganzen machbaren Dinger, die er eigentlich kann, nicht trifft. So, das ist dann schon blöd. Aber auch hier, und das ist ein bisschen das Problem wie letztes Jahr, da gab es ja auch schon immer diese Debatte, machen die Celtics Stars die anderen um sie herum besser, spielen die den Ball ab. Also ich finde, Brown ist jetzt nicht der beste Passer. Der ist dafür aber auch der einzige momentan, der bei den Celtics dafür scoren kann und das effizient tun kann. Tatum versucht schon relativ viel. Also er verliert manchmal die Balance, finde ich. Gerade im letzten Viertel ist er oft ein bisschen zu sehr auf den eigenen Abschluss bedacht. Und auch jetzt in dem Spiel. Er nimmt im letzten Viertel 8 Würfe, hat eine Usage Rate von über 40%. Jaylen Brown, der bis dahin der beste Celtic war, hat noch 2 Würfe genommen und eine Usage Rate von 10%. Das ist zu wenig. So, das auf jeden Fall. Aber ich sehe in jedem Spiel richtig viele Pässe von Tatum, die eigentlich Chancen kreieren. Und dann trifft sie jemand nicht. Also es gibt momentan, abgesehen von Grant Williams und Romeo Langford, die nicht viele Würfe nehmen. Und halt Brown, gibt's keinen bei den Celtics, der gerade über seinem Niveau oder auch nur normal auf seinem Niveau Würfe trifft. Das ist dann natürlich einfach problematisch. Achso, und Al Horford, der hat auch einen ganz guten Saisonstart. Aber sonst, ich meine, Smart trifft kein Scheuentor, Richardson ist nicht wahnsinnig stark, Schröder trifft zwar den Dreier ganz okay, dafür trifft er keine Zweier grundsätzlich. Peyton Pritchard hat fürchterlichen Saisonstart, ist jetzt nicht mal mehr richtig in der Rotation. Also es muss halt dann irgendwie auch immer jemand diese Würfe verwerten, die da so entstehen. Und ich habe es mir mal angeguckt, weil, erinnerst du dich noch, letztes Jahr hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube Scalabrini irgendwie im Lowpost hat sich darüber beschwert, dass die Celtics keine Potential Assists verzeichnet oder da ganz niedrige Zahlen hatten. Also sie waren da eins der schlechtesten dieses Jahr. Bisher sind das über 10 pro Spiel mehr, aber die Resultate sind halt nicht da, weil die Leute ihre verdammten Würfe nicht treffen. Das ist ein Problem. Auch gegen Washington waren es, glaube ich, 2 von 26, die sie von der Dreilinie getroffen haben. Ja. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich hier jetzt irgendwie behaupten will, Tatum, Golden Child macht alles richtig, weil der hat für seine Verhältnisse einen schlechten Saisonstart, also auf jeden Fall. Und ich finde aber, dass ein sehr großer Teil daran einfach ist, er trifft die Würfe, die er eigentlich treffen kann, trifft er einfach nicht.
Und was ich jetzt in dem Spiel tatsächlich, ich fand es nämlich da so die Diskrepanz relativ groß, also das, was du gerade angesprochen hast, also wer wirklich beiträgt, und du hast ja die Bulls-Bank schon angesprochen, und du hast bei den Bulls momentan, also auch im Laufe der Saison, hast du halt so, es sind nicht immer dieselben, also es gibt so einen festen Kern an Leuten, die halt immer da sind, und dann kommt aber immer noch jemand wie jetzt zum Beispiel Ayo, der dann 6 von 6 trifft, das wird im nächsten Spiel nicht mehr so sein, aber du hast trotzdem relativ, also am Anfang wurde ja viel darüber gesprochen, ob die Bulls jetzt tief genug seien, und beziehungsweise er spekuliert, dass sie es nicht sein. Aber du hast dann immer, jetzt kommt Derrick Jones Jr. rein, dann kommt der dann mal einen Dreier von außen trifft oder halt hart zum Korb geht. und cuttet. Dann hast du mal einen Alize Johnson, der jetzt gerade irgendwie raus ist, aber Troy Brown Jr., es läuft alles immer nicht perfekt, aber du hast halt immer einen gewissen Kern an Leuten, die pro Spiel beitragen. Und in dem Spiel dachte ich mir nämlich auch, okay, wer ist es jetzt bei den Celtics? Also da fehlt genau das, wie gesagt, mit der Aussage von Smart auch im Kopf. Es ist ja, wie gesagt, also Schröder hatte irgendeinen kurzen Stint, der eigentlich ganz gut aussah, bei dem aber auch eigentlich mehr selber kreiert hat, fand ich, als dass er jetzt irgendwie auf die Pässe von Brown oder von Tatum gewartet hat. Und sonst
kann er auch
hast besser. Du halt, ja, genau, und das ist ja auch okay. Also ich meine, es soll ja eigentlich im Endeffekt auch so sein, also dass du halt, so jemanden brauchen sie halt auch. Aber du hast, sonst kommt halt bei den Celtics so von den viel besagten, viel besungenen Rollenspielern kommt halt dann irgendwie relativ wenig. Und natürlich gehst du dann als sowieso ja irgendwie klarer Scorer, wie jetzt vor allem Tatum, aber auch Brown, gehst du dann eher irgendwie dazu über, das selber zu versuchen, weil du dann irgendwie doch das Gefühl hast, dass du es am ehesten noch hinbekommst, also auch im Fall von Tatum. Dann kommt dann vielleicht noch dazu, dass du ja irgendwie sagst, okay, ich muss ja selber auch irgendwie meinen Rhythmus finden, weil am Ende es ist dann doch wichtiger, dass Jason Tatum seinen Rhythmus findet, als zum Beispiel, dass Aaron Nesmith seinen Rhythmus findet. Weißt du, wie ich meine?
Also Aaron Nesmith hat in 4 Spielen noch keinen Punkt gemacht in dieser Saison.
Also er hat auch nicht viel gespielt. Auch
weit. Ja, aber genau. Das ist halt echt so ein Ding. Ich habe ja, also als ich mit Jonathan die Over-Unders für die Eastern Conference gemacht habe, da haben wir uns so ein bisschen, wir waren ein bisschen uneins darüber, weil er meinte, so die Celtics sind jetzt tiefer. Und ich finde, so von den Namen her sind sie eigentlich auch tiefer, aber man sieht es halt einfach bisher noch nicht wirklich auf dem Court. Und das ist halt genau das, was du ansprichst. Und wenn du dann, also Tatum wird jetzt zum Beispiel ein bisschen häufiger in den Post geschickt und soll von dort aus dann irgendwie auf das initiieren. Das finde ich an sich keinen schlechten Ansatz. Das Problem ist nur, wenn er auf der anderen Seite deine Floor-Spacer, die da stehen und auf den Ball warten, Grant Williams und Dennis Schröder und Josh Richardson sind, so wie das jetzt im Spiel gegen die Bulls zum Beispiel mehrfach war, dann kann die Defense halt einfach ziemlich weit absinken und dann macht die da halt relativ viel kaputt und du hast dann aber auch nicht die Schützen, die es konstant bestrafen können. Und das ist halt einfach relativ problematisch. Und also ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit so sein wird. Ich glaube, Tatum wird seinen Wurf wiederfinden und seinen Abschluss wiederfinden, zumindest mehr als aktuell. Und ich glaube auch, vom Supporting Cast kann insgesamt mehr kommen, aber so dieses Thema, dass es immer so ein bisschen Hit or Miss ist und man sich immer ein bisschen fragen muss, auf wen kann ich in diesem Spiel denn zählen? Das ist, glaube ich, vorerst halt einfach immer noch weiterhin der Fall. Und das, das ist dann aber nicht nur eine Schuld von den beiden Stars sozusagen.
Nee, überhaupt nicht, finde ich. Also das ist dann schon, also klar können sie bis zu einem gewissen Grad ihre Mitspieler besser machen, wenn sie sie in Situationen bringen, in denen sie einen guten Abschluss finden. Aber am Ende, so die letzten Meter müssen die Mitspieler dann schon auch irgendwie gehen und dann muss es auch irgendwie passen. Und das war auch so ein Ding in dem Spiel, wie gesagt, also meine Celtics Sample Size ist sehr klein, weil ich habe das jetzt abgesehen von dem Spiel noch nicht gesehen. In dem Spiel dachte ich mir nur, auch da so ein bisschen so dieses Gegensatzpaar, weil ich bei den Bulls eben das Gefühl habe, man spielt gern zusammen, auch wenn es alles noch so ein bisschen holpert, aber dass man da so ein bisschen so, wie es man so schön heißt, off of each other spielen will. Und das hat mir bei den Celtics so ein bisschen, also so fand ich so, also ich meine, es gab ja diese Phase in dem Spiel, in der es gut funktioniert hat. Aber so ja,
allgemein. 3/4. Weißt du,
ja, genau.
In fast jeder der Niederlagen, die sie bisher hatten, haben sie zwischenzeitlich geführt, teilweise hoch.
Ja.
Sie sind ja einfach zu blöd, die Spiele zu Ende zu bringen. Aber wenn du in 7 Spielen schon 5 Overtimes hattest, dann spricht das halt auch dafür, dass du vielleicht nicht genau weißt, wie du ein Spiel zu Ende bringst.
Ja. Aber auch nicht so weit weg bist. Also, ja. Weißt du, dass dann am Ende auch, dass es nicht so viel ist. Aber ich habe so, keine Ahnung, so dieses Player-Movement, Ball-Movement, dass da halt irgendwie auch noch so ein bisschen Luft irgendwie nach oben ist. Und dann bist du vielleicht dann auch wieder an diesem Punkt, oder weiß ich nicht, dass du so als Bindeglied, dass du dieser smarte Ballhändler, der nicht viel machen muss, aber der so ein bisschen halt so dieser Glue-Guy zwischen Brown und Tatum und dem Rest des Teams dann irgendwie so ein bisschen fehlt. Oder sehe ich das zu simpel?
Finde ich nicht, dass du es zu simpel siehst. Ich finde auch, dass da ein Connector fehlt und so. Die Hoffnung war, glaube ich, schon ein bisschen, dass Smart das wäre. Aber also jetzt dann auch erstmals als Fulltime-Starter auf der 1. Mhm. Aber also die Aussagen, die er jetzt getätigt hat, fand ich halt schon irgendwie krass, weil ich mich dann auch frage, ob er irgendwie denkt, er müsste offensiv jetzt gleichwertig behandelt werden wie die beiden. Und also natürlich will man auch als Spieler gerne mehr den Ball in der Hand haben, aber so wie es, also er erfüllt halt seine Rolle gerade offensiv auch nicht gut. Und dann so, ich finde halt, also was du vorhin auch schon gesagt hast, die Probleme oder das, was er sieht, kann er ja gerne ansprechen, aber es wäre halt besser, wenn man das intern macht, gerade in einer Situation, wo du einen neuen Coach hast und nach 7 Spielen schon richtig Druck ist auf dem Team. Also es ist ja einfach so. Mhm. Da dann so schnell irgendwie öffentlich so eine Brandrede zu halten, finde ich halt schwierig. Und vielleicht nochmal wegen dem Thema mit den beiden Stars und mit den Phasen, wo es funktioniert. ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, das ist halt echt eklatant. Also laut Cleaning the Glass, wenn mit Tatum und Brown beide drauf sind, Net-Rating von ungefähr plus 10, knapp drunter, also aber halt einfach Wert von ein überragender Wert eigentlich. Mhm. Wenn Tatum alleine spielt und Brown nicht, das ist irgendwie minus 18, was auch dafür spricht, dass Tatum nicht den besten individuellen Saisonstart hat, aber auch noch für ein, zwei andere Dinge, ne? Also Unterstützung um ihn herum und irgendwie bei Brown ohne Tatum spielt, ist auch, ich glaube, bei minus 12 oder so, also auch echt übel. So, dass dann die Probleme, die gerade bestehen, an den beiden Stars festzumachen, ist halt viel zu simpel gedacht, finde ich. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie alles richtig machen, aber dass sie alles falsch machen und dass die Probleme daran liegen, dass die beiden nicht passen, ist halt einfach nicht, reicht nicht als Analyse der Probleme.
Es ist halt sehr plakativ, also weil natürlich, man weiß ja, dass, also du hast ja auch gesagt, Brown ist jetzt nicht der beste Passer und Tatum versucht zwar, aber er ist jetzt auch eher jetzt so per Grundausrichtung eher der Scorer. Das heißt, ja, es ist natürlich irgendwie ein leichtes Ziel. Aber ja, ich finde auch, also aber wo siehst du denn, jetzt mal abgesehen davon, dass einfach die Rollenspieler jetzt nicht so richtig abliefern, also zum Beispiel, wo siehst du die Probleme und auch wie siehst du das Team jetzt im Unterschied zu den Stevens-Jahren? Also was ändert sich für dich oder was ist da so ein bisschen, was ist neu und was ist schwierig?
Also was sie defensiv gerade am Anfang echt viel gemacht haben und was ich auch, wo ich den Eindruck hatte, das machen sie ein bisschen zu viel, ist, dass sie halt so ziemlich alles geswitcht haben. Also auch echt in einem etwas übertriebenen Maße, so dass man irgendwie eigentlich quasi gar keine Gegenwehr geleistet hatte und dann hatte der Gegner halt irgendwann das Matchup, was er haben wollte. Also beispielsweise in dem Zweitspiel gegen die Wizards gab es dann mehrere Possessions, wo halt auf einmal musste dann Schröder im Post gegen Harrell verteidigen. Und das war nicht so, weil das irgendwie ganz kompliziert herbeigeführt wurde, sondern das war letztendlich irgendwie, glaube ich, ein Block abseits des Balles, der dafür gesorgt hat, dass man dann das Matchup hatte. Und das ist halt viel zu leicht. Und dann bist du dann natürlich auch entblößt, zumal die Weakside-Hilfe dann nicht da war. Also Williams und Horford haben zwar beide bisher schon echt viele Würfe geblockt. Ich glaube, sie sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind sie beide über 3 Blocks pro Spiel, was natürlich erstmal super klingt, aber das alleine garantiert dir halt noch keine gute Weakside-Hilfe. Und ich habe da schon echt häufig das Gefühl gehabt, dass noch nicht immer alle wissen, wann sie wo sein sollen und dadurch viele Lücken entstehen. Also deswegen, die Defense ist ja auch bisher, ich glaube, auf Rang 22 oder so, ist eh noch nicht so aussagekräftig, weil das halt sehr früh ist, aber das Potenzial ist ja eigentlich deutlich besser in dem Team, um Defense zu spielen. So, das Personal ist gut, sie haben Leute, die verteidigen können. Ich glaube, bisher tut man sich aber mit dieser ein bisschen zu leichten Switcherei nicht unbedingt gefallen. Ich nehme aber auch an, dass das ein bisschen weniger werden wird. Also gegen die Bulls zum Beispiel hatte ich nicht das Gefühl, dass sie es die ganze Zeit machen oder eher schon ein bisschen weniger und trotzdem vielleicht noch ein bisschen viel. Offensiv ist halt dieses Post-Ding, was ich ein bisschen mehr sehe. Aber die Wurfverteilung ist halt zu einem relativ großen Anteil schon ähnlich. Also im Sinne von, es sind immer noch wenige Abschlüsse am Ring, was halt ein bisschen problematisch ist, weil man sich vom Sprungwurf abhängig macht. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, warum in der NBA die Sprungwurfzahlen runtergehen. Und also ist halt gerade bei den Celtics, der beste Spieler trifft momentan einfach seine Würfe nicht in den meisten Spielen. Dann ist das ein relativ großes Problem. Und es ist halt eine Frage vom Supporting Cast auch, dass die Würfe treffen. Ich finde, am Ende von Spielen sieht es dann häufig doch wieder relativ ähnlich aus, wie am Ende auch unter Stevens. Also es ist irgendwie das gleiche Setup und zu viele Leute gucken einem Spieler zu, der dann irgendwie was machen muss. Die Celtics haben bisher die fünftmeisten Isolationen aller Teams, nutzen die aber fürchterlich schlecht. Also ich habe auch einen Artikel dazu gerade geschrieben für Sports und da halt mal nachgeguckt. Irgendwie bisher sind es 0,74 Punkte pro Isolation Play. Das ist, glaube ich, der drittschlechteste Wert aktuell.
Okay.
Und wenn man das halt extrem häufig läuft, dann ist das ein relativ großes Problem. Und trotzdem, das ist
schwierig, ja.
Ich finde, in Ansätzen ist schon zu erkennen, dass der Ball eigentlich mehr bewegt wird. Ich habe es ja schon gesagt, mit den Potential Assists und so, da geht schon ein bisschen was hoch. Aber bisher ist es halt einfach, ja, zu einem sehr großen Anteil fehlt es, dass die Würfe getroffen werden und sie schafft es nicht, die Spiele zu Ende zu bringen. Also, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, eine Führung zu verteidigen, ist halt schon schwierig.
Ist vielleicht auch dann die Frage, also, wie du sagst, ich meine, Stevens war ja jetzt kein Blinder. Und wenn du dann einen neuen Coach reinbekommst und das Personal sich jetzt nicht grundlegend ändert, also wie viel du dann auch, also wie viele Möglichkeiten du als Coach dann eben hast, also wenn du zum Beispiel sagst, so die Abschlüsse am Ring, also klar kannst du vielleicht versuchen, Robert Williams mehr einzusetzen, Al Horford ist jetzt auch nicht der klassische, also Bruiser in der Zone. Ja? Also ich meine, du hast halt quasi die Spieler, die halt unter Stevens da waren, sind jetzt auch unter Udoka da. Das heißt, im Endeffekt kannst du natürlich so ein bisschen was machen, wie du sagst zum Beispiel, mehr Post-Ups. Und das heißt, vielleicht geht es dann auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und auch wenn halt wenn die Spieler schon länger da sind, oder der Kern schon länger beisammen ist und dann der Coach, dein Vorgänger, einen längeren Zeitraum da war, dann noch gewisse Automatismen und gewohnt ist, irgendwie aufzubrechen, dauert wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Zeit. Und dann ist es halt vielleicht, dann kann es vielleicht auch sein, dass man halt die Ideen des neuen Coaches, also nicht, dass es am Ende funktioniert oder nicht, aber dass es halt einfach ein bisschen länger dauert einerseits und dass du aber vielleicht auch anfälliger bist, wenn es dann halt mal irgendwie so ein bisschen wie in so einem Spiel, jetzt gegen Chicago zum Beispiel, oder auch schon öfter, wie du gesagt hast, wenn es dann auf einmal nicht mehr so läuft und du dann auf einmal merkst, so okay, und dann bist du so ein bisschen so in der berühmten Twilight Zone zwischen Vergangenheit und Gegenwart beziehungsweise Zukunft und da oder dem, wo du warst und dem, wo du gerne hin würdest, und dann funktioniert vielleicht gar nichts mehr. Das ist jetzt auch so ein bisschen Distanzpsychologie, aber keine Ahnung, es sind vielleicht dann auch einfach so ein paar Faktoren, die irgendwie zusammenkommen, die es dann irgendwie so ein bisschen erschweren, abgesehen davon, dass halt diverse Spieler ihren Rhythmus nicht finden, und das, ja, und halt vielleicht auch so ein Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann halt auch eh schon so eine, sagen wir mal, inhärente Neigung zum Hero Ball hast.
Ja.
Und vorher auch schon seit einer ganzen Weile gesehen hast, dass die Würfe, die du kreierst für andere, die nicht unbedingt verwertet werden, dann gehst du vielleicht auch mehr dazu über, ja scheiße, muss ich es mir jetzt halt selber zurechtlegen, dann nehme ich mal die nächsten 5 Stepbacks, ja, und guck mal, was passiert, weil da habe ich wenigstens Vertrauen rein, dass das irgendwie meine Moves sind. Und ich finde, in jedem Spiel, was ich von Tatum sehe, sind so 3-4 Aktionen drin, wo ich denke, das kann eigentlich nur er. Also so, ich finde, die Fußarbeit ist halt echt speziell. Ich finde, er hatte auch gegen die Bulls diesen einen Moves gegen Lonzo, wo er den halt ausgetanzt hat, um dann zum Dunk hochzugehen. Und das ist irgendwie so choreografiert, das ist echt abgefahren. Und so, die Tools sind alle da. Und auch beispielsweise dieses Spiel gegen die Hornets, was ja bisher sein Abstand Bestes war, wo er, glaube ich, 41 und 8 Assists hatte, da hat er halt auch reihenweise Pässe gespielt, wo man dachte, okay, das ist der nächste Schritt für ihn. So, er hat aber diese Pässe schon. Er schafft es noch nicht jedes Mal, sie so zu spielen, aber im Prinzip ist die Fähigkeit da. Bisher ist es halt echt einfach so, dass nicht alles so zusammengefügt ist, wie das sein soll. Aber die Tools sind irgendwie alle da. Ich finde es immer wieder krass, wenn ich ihn spielen sehe.
Absolut. Und ich meine, im Endeffekt, das Ziel muss ja sein, dass er wieder dahin kommt, dass er seine Würfe trifft. Und also ich würde, glaube ich, auch, wenn ich jetzt Coach wäre, ich würde 10 von 10 Fällen, nehmen wir mal an, also ist natürlich auch sehr, sehr simplifiziert, aber Peyton Pritchard hat seinen Rhythmus nicht und Jason Tatum hat seinen Rhythmus nicht. Ich würde in 10 von 10 Fällen Jason Tatum den Ball geben.
Ja.
Weil ich einfach davon ausgehe, er wird, also weißt du, auch wenn er daneben wirft und wird dann nicht sagen, ja, warum hast du, also weißt du, wie ich meine, also natürlich möchtest du einen Fluss in der Offense haben und natürlich sollen dann auch andere Leute die Möglichkeit haben, irgendwie einen Rhythmus zu finden, aber trotzdem ist ja das, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Tatum irgendwann Klick macht, ist vielleicht ein bisschen höher als bei jemand anderem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei Tatum was funktioniert, auch wenn es noch nicht Klick macht, ist auch höher als bei jemand anderem. Also das ist dann, das heißt nicht, wie du vorhin auch gesagt hast, das heißt ja nicht, dass Tatum jetzt alles richtig macht, dass er einfach genauso weitermachen soll. Aber irgendwo, ja, dass du halt, dass diese Fundamentalkritik dann irgendwie so ein bisschen schwer vermittelbar ist, finde ich irgendwie. Oder beziehungsweise so ein bisschen, oder sagen wir es mal so, vielleicht einfach so am Ziel irgendwie vorbeiführt oder an einer Lösung irgendwie vorbeiführt, weil es das vielleicht am Ende gar nicht so unbedingt ist.
Ja, ich finde es cool, wenn Smart gewartet hätte, bis er selbst die 30%-Marke aus dem Feld überschritten hat.
Vielleicht seine Position stärker
gewesen. Vielleicht so bei 30,2% und dann mal loslegen. Also bin großer Marcus Smart-Fan, aber irgendwie diese ganze Geschichte hat mich ein bisschen genervt, muss ich schon sagen.
Unnötig einfach.
Schon, weil es ist irgendwie eh genug Stress da schon dabei und genug Druck auf dem Team.
Ja, gerade nach so einem Spiel halt, ne? Also ich meine, es ist so, da normalerweise immer, also gerade so, weil ja bei, also das ist ja die letzten Jahre schon das Thema, ne? Marcus Smart, so der quasi der Anführer der Celtics, so mit ihm einfach besser, auch wenn er teilweise wild ist, aber so er ist quasi so der Herzschlag des Teams. Dann ist aber, wenn als Leader, weiß ich nicht, brauche ich doch auch so ein Gefühl oder so ein Gespür für den Moment irgendwo. Und wie du sagst, es ist irgendwie sowohl aus der eigenen Perspektive heraus als auch aus Teamperspektive heraus hat das jetzt halt überhaupt nicht gepasst. So.
Ja, und halt, wenn sie zwei der Overtimes gewinnen, dann
sieht sauer anders aus.
Dann hat man jetzt halt das ganze Thema nicht, ne? Das ist halt einfach so die Frage vom Saisonstart. Aber lass uns deswegen mal zu den Mavs übergehen, weil ich habe eine These dazu, die habe ich auch schon aufgestellt, muss ich zugeben, bevor sie heute Nacht gegen die Heat verloren haben. Ich finde, also gegen die Heat kann man verlieren, die sind momentan das beste Team der Liga. Sorry, Chicago, aber die Heat sind einfach abartig gut gerade. Das
ist langweilig, deswegen, nicht so krass.
Ja, ich weiß, aber muss man auch so sagen, deswegen, das ist zu verschmerzen. Aber also, die Mavs stehen jetzt bei 4-3 und gestern war schon meine These, die Mavs sind das schlechteste 4-2-Team, das ich bisher gesehen habe in der Saison. Vielleicht auch, dass ich seit ein paar Tagen gesehen habe. Oder das Frustrierendste vielleicht.
Ja, ich war auch, immer wenn ich die Mavs spielen sehe und dann auf den Record geschaut habe, war ich auch so ein bisschen, okay. Ist ja solide eigentlich so, aber ich hatte auch so ein bisschen Moment. Ganz kurz noch, weil es ist, glaube ich, in meinem Sympathie-Ranking ist, glaube ich, noch kein Spieler so rapide abgestürzt wie Jimmy Butler.
Echt?
Ja.
Was hat Jimmy dir jetzt getan? Hat er dich wieder nachts wach gehalten mit seinen Workouts oder was?
Genau. Nein, aber insgesamt, wenn du die Langzeitanalyse dir anschaust, ich meine, ich hab ein Trikot zu Hause, von Jimmy Butler. Jimmy Butler war in Chicago, du weißt noch, in wie viel Sportläden ich in Chicago war, um Jimmy Butler Trikot zu finden.
Absolut.
Und ja, am Ende war es nur ein T-Shirt, weil es selbst in Chicago kein Jimmy Butler Trikot gab. Ja, ich finde ihn so anstrengend und so. Es ist so ein bisschen dieses Uli Hoeneß-Syndrom. So.
das ist jetzt gemein, das musst du kurz erklären. Was hat er denn gemacht gerade?
Nein, insgesamt, das ist so diese Attitüde. Also es ist gar nicht das, was er jetzt gerade gemacht hat, das hat sich so aufgebaut. Aber so dieses, tu Gutes und sprich so viel darüber, dass am besten auch alle anderen drüber sprechen. Also bei ihm ist es eben so dieses Workout-Ding und so, ich bin so hart und ich bin so, ich arbeite so viel und bla bla. Ey, keine Ahnung, jeder arbeitet viel in der NBA, der irgendwo oben ist. Und so dieses, und dieses ganze Heat-Team. Ah ja, mich kotzt auch an, dass Tyler Hero gerade so gut ist, weil Tyler Hero finde ich auch so.
Das kann ich noch besser verstehen.
Weil, ich meine, Jimmy Butler ist gut und Jimmy Butler ist auch irgendwie, ist ein spezieller Charakter, was ja auch irgendwie cool ist, aber dieses, wir sind so krass und ich, war morgen, bin wieder um 3.40 Uhr aufgestanden und dann war hier erstmal,
Hab ich erstmal 7 rohe Eier gegessen.
Ja, genau. Und dann, ja.
Nee. Das ist doch geil.
Und das ist, ja, egal.
Also ich als jemand, der gesagt hat, die gehen under und die gehen in der ersten Runde raus, meine Sympathien vielleicht sind ja auch nicht die allergrößten und für mich sind die Tage momentan auch, es ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Also einfach, weil die Heat, die Fans sind halt auch immer so, wenn die Heat gut sind, dann lassen die es einen auch wissen und Defensive Player of the Year Kampagne für Bam Adebayo ging im ersten Spiel los und Tyler Hero für Six Man of the Year ebenfalls.
Ja. Und Most Improved.
Gleichzeitig, also Hero habe ich auch gepickt, deswegen ist okay. Bam hatte ich, glaube ich, letztes Jahr gepickt, das ist echt ärgerlich, aber ansonsten, die sind halt gut im Moment, so deswegen
absolut.
Das sei anzuerkennen. Sie sind bei einem Net-Rating von plus 16, das ist schon relativ gestört und auch, also heute Nacht, wie sie Doncic bearbeitet haben, teilweise ist schon einfach sehr stark. Sie haben defensiv echt krasses Potenzial. Und also bisher, mein großes Fragezeichen war ja, wie funktioniert die Bank? Die Bank funktioniert bisher viel besser, als ich dachte. Nicht zuletzt halt wegen Hero, weil der überragend drauf ist. Ja. Duncan Robinson trifft noch nicht mal wirklich Dreier und trotzdem ist das Team halt also auch offensiv echt besser, als ich gedacht hätte. Ja. Von daher kann man anerkennen, ne, für die Kultur.
Ja, die Kultur, oh ja, ganz wichtig. Wie lange wir über die Heat gesprochen haben, ohne die Kultur zu erwähnen. Was ist los mit uns?
Ja, das gehört schon dazu.
Ja, es ist sehr, sehr wichtig.
Und das Bittere ist, ich bin absolut ein Sympathisant von Kyle Lowry. Ich bin auch.
Also
Bam Adebayo finde ich auch absolut überragend, muss ich sagen. Und Butler, Butler ist halt irgendwie ein schräger Vogel, aber andererseits auch halt irgendwie ein geiler Spieler. Das Team ist einfach ein bisschen kompliziert, sagen wir es so.
Ja, ich mag sein Spiel auch. Ich finde auch dieses Schrecknische, aber dieses, ich bin so krass und wir sind, dieses Gelaber geht mir immer, wenn man es sagt. Es geht einfach, und dieses sich, egal. Und Tyler Hero, du weißt ja, Arroganz und ich finden nicht mehr zusammen. In diesem Leben. So. Wir wollten eigentlich über die Mavs sprechen, ne? Das war eigentlich der Plan.
Stimmt, das war der Ansatz. Kurzer Heat-Rant, kurzer Anti-Jimmy-Butler-Rant von dir. Ja. Ich finde, das war es wert, aber sprechen wir über die Mavs. Willst du auch noch was über Jason Kidd sagen? Wie findest du den?
Top-Coach. Ich finde, wie gesagt, ich hab's ja jetzt bei den Celtics schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich finde es auch bei Jason Kidd halt schwierig. Also so dieses, also was machst du jetzt nach Rick Carlisle komplett anders und um es viel besser zu machen, gerade offensiv? Und jetzt war ja so ein bisschen das Thema, weiß ich nicht, dass Doncic vielleicht ein bisschen mehr Offball spielt, dass er vielleicht mal auch irgendwie, dass er die anderen mehr involviert. Ist natürlich die Frage, inwieweit es dann fruchtbar ist, wenn halt Porzingis nicht auf dem Feld ist. Nicht, dass Porzingis jetzt halt überragend die Saison gestartet wäre, aber er ist ja theoretisch dein Co-Star, der ist vielleicht oder soll theoretisch dein Co-Star werden, einfach weil, also per Vertrag sozusagen. Und das finde ich jetzt mal von der Idee, es hin und wieder als Stilmittel zu verwenden, finde ich das jetzt gar nicht blöd. Weil du halt vielleicht ein bisschen mehr Fluss reinkriegst. Andererseits war jetzt die Offense nie das große Problem. Und du bist vielleicht irgendwann immer an den Punkt gekommen in den Playoffs. Also klar, ich meine, sie hatten irgendwie, also ich finde, die Mavs fand ich letztes Jahr schon wahnsinnig schwer zu packen, einfach weil sie gegen die Clippers, also sie hätten beinahe die Clippers rausgehauen, die am Ende vielleicht Meister geworden wären, hätte sich Kawhi nicht verletzt. Natürlich sehr, sehr, sehr steile These, aber die zumindest mal feines Potenzial gehabt hätten. Vielleicht auch Championship-Potenzial gehabt hätten. Und irgendwie war das aber sehr, 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 sehr viel Luca. Und ich finde es dann schon okay. Also, und dann war halt der Punkt zum Beispiel in Spiel 7, dass Luca halt dann einfach irgendwann platt war. Und dann finde ich es schon okay zu sagen, als neuer Coach, komm jetzt mal rein und ich schaue mir mal an, wie wir denn hinkommen, wenn wir so ein bisschen Last von Luca nehmen, gerade offensiv, und dann halt, also vielleicht auch so ein bisschen nur als sozusagen Überbrückungsphase, dass er eben dann hinten raus, wenn es dann mal eng ist, dann halt eben uns dann doch wieder tragen kann. Also ich weiß nicht, ob das halt so ein bisschen die Idee dahinter ist. Aber keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel gegen die Heat auch nicht das, also ich hatte schon so den Eindruck, dass die Offense jetzt, also klar, wie gesagt, Porzingis war nicht auf dem Feld, das heißt, diese Post-Up-Frage stellt sich dann wahrscheinlich bei Dwight Powell nicht. Ich meine, es gab ja schon so ein Ding, dass auch Dorian Finney-Smith schon mal Richtung Post-Up so gegangen ist in den ersten Spielen. Ne?
Die zweite Possession der Saison.
Ja, ja.
Und das Geile ist, Doncic hat das gesehen und abgewunken, während Dorian Finney-Smith versucht hat, einen Wurf zu nehmen.
Genau.
Was ein bisschen gegen diesen Ansatz spricht, aber ja.
Ja, grundsätzlich
gab's auch schon.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass das die beste Idee ist, Dorian Finney-Smith ins Post-Up zu schicken. Ich hatte jetzt aber gegen hier zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es da irgendwie so mega vermehrt gewesen wäre. Da hatte ich schon so den Eindruck, dass es eher darum geht, okay, ein Big auf dem Feld, Spacing, versuchen irgendwie Richtung möglichst nah an Ring zu kommen, selber abzuschließen oder halt dann irgendwie noch mehr einen Schützen zu finden. Das ist halt oft so der Fall. Ich weiß nicht, aber wie hast du so die, wie sind deine ersten Kid-Eindrücke? Versucht er jetzt irgendwie wieder die 90er oder die frühen 2000er in Dallas zu installieren? Oder?
Nee, ich finde, also es gibt zwar so ein paar Tendenzen, gerade am Anfang, irgendwie mit den Post-Ups, auch mit einem Anstieg von langen Zweiern, der aber halt auch dem geschuldet ist, dass Porzingis Post-Ups enden meistens in langen Zweiern. Also einfach, weil er ja nicht der Typ ist, der sich nach vorne zum Korb durchdrückt.
Ja.
Da gab es schon einen Anstieg. Ich glaube, also ich meine, jetzt hat Porzingis ja 4 Spiele verpasst, was auch schon wieder natürlich ein super Zeichen ist, weil das erst irgendwie mal ein Spiel sein sollte. Deswegen mal gucken, was das dann langfristig bedeutet, aber wenn ich sie jetzt zuletzt gesehen habe, hatte ich schon auch eher das Gefühl, es geht jetzt gerade schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung, okay, ich muss hier eigentlich nicht ein funktionierendes System zerstören, also gebe ich halt Luca doch wieder mehr den Ball, versuche halt mehr Screen and Roll zu laufen, weil eigentlich macht's ja Sinn. Die Mavs nehmen immer noch sau viele Dreier, ich glaube, sie nehmen sogar mehr als in der letzten Saison, und so 90er Basketball ist es nicht. Was ich halt problematisch finde, und das hat sich sogar noch verstärkt in den letzten Tagen, ist, dass sie die wenigsten Abschlüsse am Ring nehmen und dass auch die Lineups, ich meine, auch hier ist jetzt wieder dadurch, dass Porzingis nicht da war, ist der Teil jetzt gerade obsolet, aber am Anfang war der Plan und die Starting Five in allen Spielen, und ich glaube, die wird es wahrscheinlich dann auch wieder geben, wenn Porzingis wieder fit ist, dass halt Porzingis und Powell nebeneinander spielen, und das macht halt, wenn du Porzingis dann als Postplayer benutzt, ergibt das halt einfach nicht wahnsinnig viel Sinn, weil Powell ihm dann nur den Weg zustellt, wenn er nicht selber aktiv Teil eines Pick-and-Rolls ist, wo er halt abrollt. Da ist Paul, also gut, da kann man ihn auch gebrauchen, aber man kann ihn nicht gebrauchen, wenn jemand anders aufposten soll, weil dem nimmt er einfach nur den Platz weg. Ja. Porzingis wiederum, also es könnte schon funktionieren, aber halt, wenn Porzingis an der Dreilinie steht. Und das ist ja offensichtlich nicht der Plan, und deswegen ist das halt einfach so ein bisschen irreführend und, glaube ich, auch nicht dazu förderlich, dass irgendjemand zum Korb kommt in diesem System. Also inklusive Luca. Und ja, ich meine, das hat sich jetzt über die letzten Tage schon wieder ein bisschen verändert. Ich hatte auch das Gefühl, Doncic bekommt ein bisschen mehr Kontrolle wieder. Aber ich finde auch, dass er einfach bisher nicht den besten Eindruck hinterlässt. Mhm. So, wirkt, finde ich, mal wieder ein bisschen out of shape, was echt nicht sein müsste.
Ein bisschen ist gut.
Ja. irgendwie ist es alles so ein bisschen irritierend, weil ich auch so ein bisschen eigentlich gedacht hatte, okay, Luca hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Carlisle und hat irgendwie das auch so ein bisschen kundgetan und jetzt neuer Anlauf, jetzt voll motiviert, hätte ich gedacht, startet man irgendwie mit einer gewissen Bereitschaft auch für was Neues und für diesen Coach, selbst wenn ich den Coach nicht genommen hätte, sagen wir mal so, aber ja. Es war ja offensichtlich auch mit ihm abgesprochen und ich dachte halt, deswegen kommt halt vielleicht eine etwas andere, etwas motiviertere Person aus den Startlöchern und stattdessen, also dieses Ding, wie gesagt, aus dem Raptors-Spiel mit dem Finney-Smith-Post-Up, ich finde das, also selbst wenn ich die Idee, Finney-Smith aufzuposten, auch bescheuert finde, ich finde es noch bescheuerter, wenn der Franchise-Player in der zweiten Possession der Saison abwinkt. Ja. So, das ist einfach ein Zeichen, was man nicht geben sollte. Und ich frage mich dann auch, wenn man die Ideen von Kidd scheiße findet, hätte man das nicht vorher rausfinden können? Und also hätte man nicht vorher rausfinden können, ob ein gewisser Buy-in von Doncic da ist, bevor man die Entscheidung dann trifft und da jemanden was verändern lässt?
Hätte man? Ich meine, ich weiß nicht, dieses Finney-Smith-Post-Up ist jetzt natürlich auch wieder sehr plakativ, einfach weil es halt irgendwie so eine Possession ist, bei der man im Endeffekt ja sagt, okay, warum? Also es ist jetzt quasi, keine Ahnung, steht jetzt nicht irgendwie in seinem Lebenslauf ganz oben, ne, gib dem Kollegen im Post den Ball so. Und vielleicht, keine Ahnung, aus welcher Situation heraus das entstanden ist und ob das jetzt wirklich der Plan war oder also, ne, also explizit meine ich. Mhm. Und bei Luca, keine Ahnung, ja, stimmt. Ich glaube halt, bei Luca ist halt auch einfach so ein bisschen das Problem, dass seine Emotionen sehr, sehr nah an der Oberfläche sind. Also, dass es halt einfach mal durchbricht. Und natürlich sollte das dann nicht sein, einfach weil es halt, ja, auch einfach festzuhalten ist und einfach dann auf die unterschiedlichsten Kanäle rauszuschicken ist. Und von daher halt einfach dann hast du das halt irgendwie. Und dann hast du natürlich gerade mit dieser Story, okay, neuen Coach, dann irgendwie auch noch einen Coach, der zumindest halt für die urteilende Öffentlichkeit irgendwie streitbar ist, dann hast du halt irgendwie schon ein erstes Ding und dann ja, aber es ist halt irgendwie, mein Gott, im Spiel kann es halt irgendwie passieren. Was ich wirklich irgendwie problematisch finde und was mich auch irgendwie, also aus meiner Perspektive halt irgendwie ärgert, ist halt dieses Out of Shape. Also einfach, weil ich mir denke, ja. Alter, ich weiß nicht, die gleiche Unterhaltung hatten wir vor der letzten Saison und ich denke mir dann, also gibt's denn, ich finde es interessant, wenn man so ein bisschen breiter spannt, also wie viele Topspieler eigentlich immer so, gefühlt immer mehr Topspieler out of shape sind. Also James Harden fällt mir noch ein, hätte ich mal wieder notiert, es waren noch so ein paar andere, die auch nicht ganz fit sind.
Also die jüngsten Eindrücke von Zion.
Zion, genau.
Ich meine, der ist verletzt, also, aber trotzdem. Ja,
Entschuldigung, also keine Ahnung, du kannst da trotzdem, auch wenn du verletzt bist, musst du ja nicht erstmal dein Gewicht, musst ja nicht mal ein Drittel deines Gewichts nochmal draufpacken, dass du dann, dass doch, es dann wieder runterkriegst.
Schützt, also. Das schützt vor weiteren Verletzungen, ich glaube.
genau. Besser gepolstert und so. Ja, nee, aber diese Tendenz verstehe ich nicht ganz. Also gerade auch, weil wir dann ja auch an dem Punkt sind, also bei Luca, so dieser Faktor, dass er halt sehr, sehr viel schultern muss, und dann ihm dann halt irgendwann so in den Playoffs dann verständlicherweise auch, und vielleicht wäre es auch, wenn er topfit und mit keinem Gramm Fett irgendwie an die Sache rangegangen wäre, wäre es ihm auch passiert, dass er das dann einfach hinten raus so ein paar Körner gefehlt haben gegen die Clippers. Aber also gefühlt, ich glaube, mein Grundproblem ist, dass er gefühlt nicht die besten Voraussetzungen schafft, dass er das Bestmögliche rausholt und dass man kennt seinen Körper nicht, deswegen weiß ich nicht, er muss ja jetzt kein Andre Iguodala werden, so, weißt du, darum geht's ja nicht, aber so gefühlt einfach so, wenn du jung bist, funktioniert es natürlich auch, was macht es mit seiner Spritzigkeit, kommt er so gut zu, käme er besser zum Ringen, wenn er so, weiß ich nicht, einfach ein bisschen fitter wäre, ein bisschen weniger Gramm irgendwie hätte, wie viel Gewicht braucht er, um halt seine ganzen Fakes auspacken zu können, sind natürlich alles Fragen. Aber ich habe so das Gefühl, dass er halt einfach nicht die besten Voraussetzungen schafft. Und ich finde das halt einfach, das jetzt wird's pathetisch, das macht mich halt bei so einem geilen Spiel halt einfach auch so ein bisschen traurig, weil ich denke, es wäre halt irgendwie noch mehr möglich, so, weißt du? Das ist so, und ich finde es halt einfach saumäßig schade irgendwo. Und
ich finde, das passt allgemein irgendwie gerade ganz gut zu der Situation der Mavs, weil ich finde, Doncic selber schafft nicht die perfekten Voraussetzungen. Ich finde, Kidd tut es nicht, also teilweise mit den zwei Big Lineups und solchen Spielereien, mit den Post-Ups. Ich finde, die sind nicht das beste Umfeld und bieten nicht die besten Voraussetzungen, weil es brauche ja eigentlich schon gute Tools, um besser zu sein als eine Luca und 4 Shooter oder Luca und 3 Shooter plus ein abrollender Big Man und halt einfach Screen and Roll Offense, um besser als das zu sein. Da brauchst du ja schon eine gute Idee, ne? Und die gute Idee habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Und dann ist da auch noch die Organisation der Mavs, die nicht die perfekten Voraussetzungen schafft, beziehungsweise Front Office, weil einen weiteren Ballhändler mit ein bisschen Länge, den haben sie halt immer noch nicht. Und das war eine klare Schwachstelle. Und also Brunson spielt ja teilweise richtig gut momentan. Aber das ist halt irgendwie auch einer und der halt ein paar Probleme hat, weil er nicht so groß ist. Und da noch jemanden irgendwie extra dabei zu haben. Ich habe ja letzte Saison die ganze Zeit gesagt, DeRozan. Ne? DeRozan wäre eine gute Idee für dieses Mavs-Team. Also ja. Vielleicht hätten sie ihn auch nicht bekommen. Vielleicht war das genau wie mit Lonzo schon 4 Jahre vorher besprochen, dass das so gemacht wird. Und deswegen verlieren die Bulls alle Draftpicks, die sie noch haben. Ja. Aber es hat sich dann gelohnt, weil sie haben
58.
Sie haben den künftigen MVP in ihren Reihen.
Ja. So sieht's aus. ich hab dir den Tweet geschrieben, den ich gesehen habe, dass DeRozan momentan im Grunde 97, 98er MJ ist. Ja. Mit seinem Midrange-Game und seinen Closer-Fähigkeiten.
Er hatte, ich glaube, das war gegen Grant Williams, er hatte einen Jumper, der genau wie der Jumper über Russell war. Hast du den vor Augen? Ich glaube, es war nur in der ersten Halbzeit.
Ja, doch, ich glaube, ich weiß
nicht. Es war genau der Move. Nur dass er seinen Verteidiger nicht weggeschubst hat.
Ja. Aber
Jordan auch nie gemacht hat.
Nein, natürlich nicht. Aber es war genau die Position. Es war genau der Crossover und dann hochgestiegen für den Jumper. Also, da ist mir schon auch DeRozan
vor MVP. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich, also ich meine, ich fand es gut, dass er kam, aber dass ich mich mal so freuen würde, dass DeRozan da ist, hätte ich nicht gedacht. Also es ist auch geil. Er taugt mir wirklich komplett. Also mal abgesehen davon, dass das Ergebnis stimmt, aber so es ist.
Als Typ finde ich ihn auch super. Ich bin nur von seinem Spiel eigentlich nicht so der große Fan, aber.
Aber was soll's? Momentan spielt er halt einfach geil.
Aber du hast vorher ja gesagt, also war so Jimmy Butler irgendwie spezieller Typ. DeRozan ist halt ein spezieller Typ als Spieler, weißt du? Er ist halt so ein bisschen so aus der Zeit gefallen. Aber das, was er macht, macht er ja brutal gut.
Ja, also aber diese
es war halt einfach in seiner Karriere nicht immer so, dass er seinem Team damit so mega viel geholfen hat. Und so, also das ist, finde ich, schon auch ein Kritikpunkt. Aber also momentan tut das ja. Deswegen habe ich gerade auch keine Kritikpunkte, weil momentan hilft er seinem Team ja offensichtlich sehr.
Ja, natürlich, als einziger Haken kann natürlich unsere DeMar DeRozan-Theorie dann halt, dass es halt immer ein bisschen schwieriger aussieht, als es am Ende ist, wenn man deswegen halt kritisch sieht. Aber ja.
Du meinst, es ist dann negativ, wenn er MVP wird, weil dann diese Theorie widerlegt wird.
Stimmt, aber es wäre okay, wenn diese Theorie widerlegt würde, weil es ist halt einfach, er macht es halt so gut, dass die Leute sagen, okay, er nimmt diese krass schweren Würfe, die für ihn ja gar nicht so schwer sind, wie gesagt, die Theorie, ne? Ja. Und trifft sie halt am Ende. Und deswegen ist er klarer MVP.
Absolut.
Wie geil, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil wäre das, wenn wir jetzt im April wirklich noch da säßen und drüber diskutieren, ob DeMar DeRozan eventuell MVP wird oder nicht.
Ja, ich glaube es nicht.
Soll ich dich nochmal unter die Dusche schicken? Ja, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich einen Eispool oder so, dass das in 24 Stunden mal
mindestens. Also ich habe mir extra vorgenommen, dich nicht nach Scottie Pippen und seinen neuen Aussagen zu fragen, ne? Aber das wäre auch eine kalte Dusche. Deswegen. Ja. Ich will dir aber nicht in die Parade fahren. Deswegen. Hast du noch was zu den Mavs?
Habe ich noch was zu den Mavs? Ganz kurz, ich meine, im Endeffekt, ich glaube, dass wir den Voraussetzungen schaffen seitens der Franchise, ist halt einfach so ein Punkt. Also, weil auch das, was für die Celtics gilt, gilt für die Mavs ja im Prinzip fast noch mehr. Also, du hast halt das gleiche Personal. Also, was machst du da draus komplett anderes? Auch defensiv, finde ich. Also, ich meine, wir haben ja irgendwie drüber gesprochen, wie Kidd verteidigen lässt, weil Milwaukee das Thema, dass es erst richtig gut funktioniert, dann hat sich die Liga darauf eingestellt, er ist irgendwie dabei geblieben, wie macht das jetzt? Und ich meine, gefühlt haben die Mavs halt nicht die Spieler, um ein gutes Defensivteam zu sein. Oder sehe ich es falsch?
In Teilen haben sie die, finde ich. Aber auch da werden sie nicht unbedingt immer richtig eingesetzt. Wobei ich schon fand, so in den ersten Spielen, dass Porzingis da deutlich besser ausgesehen hat als letzte Saison. Also auch beweglicher. Und das irgendwie so
der
Plan sah für mich mehr danach aus, ihn halt näher am Korb zu behalten, was ich erstmal gut finde, weil er ein riesiger Mensch ist und da halt einiges einiges verhindern kann. Aber dann ist halt auch einfach die Frage, mit wem spielst du zusammen? Und ich finde, in einer Kombination mit Kleber macht das schon Sinn, weil Kleber kann defensiv halt viele verschiedene Positionen verteidigen. Der ist vielleicht ein Schritt langsamer als noch vor 2 Jahren, aber ist trotzdem immer noch echt ein guter und intelligenter Verteidiger, der vor allem auch so eine gewisse Switchability hat, auch von der Weak Side irgendwie noch mal rankommen kann. Aber wenn halt Paul derjenige ist, der daneben steht, dann verstehe ich es halt nicht. Also einfach, weil Paul irgendwie ganz andere Voraussetzungen als Verteidiger hat und grundsätzlich auch nicht der beste Verteidiger ist. Und das so, er ist halt auch eher so ein, ja, nicht der allerkräftigste. Und da, man schafft sich dadurch halt einfach auch wieder, finde ich, selbst ein paar mehr Baustellen, als man haben müsste. Weil mit Finney Smith, Kleber und Porzingis könntest du vermutlich schon eine ganz gute Defense stellen. So, das sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler, die man da haben kann.
Nach dem jetzigen Eindruck, ich meine, wenn du es vor einem halben Jahr gesagt hättest, dass also Porzingis in diesem Ding
erwähnt hättest. Ja, letzte Saison war er fürchterlich als Verteidiger, genau, also, aber ich fand es ganz vielversprechend.
Ja. Und bei Kleber
dann ist er verletzt.
So. Ja, genau, natürlich. Und bei Kleber ist ja das Ding, war ja auch so ein bisschen, aber du hast ja den Schritt erwähnt. Ich meine, ja, also ich finde immer noch, das ist, also für mich ergibt es auch am meisten Sinn, dass er irgendwie da spielt. Und du hast halt, ja, mal, du hast schon recht. Also solide könnte es schon sein, aber es ist halt so, vielleicht fehlt so die ganz so ein Stück Dynamik oder so ein bisschen, dass du ein bisschen mehr Ballpressure irgendwie hinbekommst, dass du. Ich meine, sie versuchen ja dieses Rotieren, also dass sie. Also die defensiven Rotationen irgendwie und so ein bisschen mangelnde Dynamiken zu kaschieren, aber irgendwie so richtig funktioniert es nicht. Gut, ja. Es waren auch die Heat und die Heat sind brutal und das letzte Spiel jetzt, ne, und halt, aber die haben halt auch krasser gearbeitet als alle anderen daran.
Das auch. Aber ja. Das ist halt auch so, ne, wenn du Kyle Lowry in dem Team hast, dann ist es halt irgendwie, also bei den Mavs, die wollten ihn ja auch haben.
Ja.
Da würde halt vieles schnell mehr Sinn ergeben, finde ich. Aber das ist auch das, was ich eben mit den Voraussetzungen meinte. Im Prinzip kann man ja an allen drei Stellschrauben was drehen. Also Kit kann an der Offense was modifizieren. Ich finde auch die ersten Schritte in die Richtung scheint er auch schon gemacht zu haben. Ja. Doncic kann was verbessern. War letzte Saison ja auch so. Irgendwann war er halt einfach besser in Shape als am Anfang der Saison. Und irgendwie spielt er sich rein. Wäre besser, wenn er das nicht tun würde. Aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass er keine starke Saison spielen wird, weil dafür ist er einfach zu gut und dafür ist er, glaube ich, auch zu motiviert. Und die Mavs können ja trotzdem immer noch den Kader ein bisschen verbessern.
So. Absolut, auf jeden Fall. Und als Entscheider, es geht halt, es funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn Kyle Lowry halt sagt, er geht lieber nach Miami,
ja,
dann kannst du da irgendwie, da kannst du noch so viel versuchen, dann funktioniert es halt einfach irgendwie nicht. Und von daher, ja. Damit können wir uns die Rookies anschauen.
Ja. Machen wir das doch kurz.
Wobei, noch eine ganz kurze Frage so zwischenrein, weil wir hatten Zion kurz erwähnt. Also Verletzten-Geschichte plus dann eben dieses Thema, dass er halt regelmäßig dann irgendwie dann doch nicht in absoluter körperlicher Bestverfassung ist. Wie geil ist es denn, so einen Typen wie Zion zu haben, der dir ja jetzt im dritten Jahr halt, den du zwar hast, den du aber nicht auf dem Feld hast. Wie geil ist es, so einen Spieler allgemein zu haben, der theoretisch nach oben keine Grenzen hat, aber halt nach unten halt einfach zu selten da ist. Und dann halt auch noch selber irgendwie so nicht versucht, da zu sein oder nicht alles versucht, um da zu sein, gefühlt.
Und dessen Umfeld mit Medienvertretern redet und denen sagt, dass man gar nicht so zufrieden ist mit den Pelicans.
Ja.
So, das kommt ja auch noch irgendwie mit hinzu. Ja, es ist echt gerade eine ganz schön miese Situation. Ich finde auch, dass die Pelicans über die letzten Jahre ziemlich viele Sachen nicht so gut gelöst haben, aber das ist natürlich irgendwie das wichtigste Thema. Und wenn du das Gefühl hast, eigentlich kann ich dem nichts sagen und er hat diese Verletzungsanfälligkeit und er hat aber vielleicht auch seine eigene Vorstellung davon, wie er sich dann damit beschäftigt und wie er sich fit hält oder nicht fit hält, das sieht schon echt ein bisschen problematisch aus, dann weiß ich nicht. Also vor allem, ob man dann sogar in eine Situation kommt, wo man denkt, ich habe eh nicht die Kontrolle, der wird seinen Wechsel früher oder später erzwingen, wieso mache ich es nicht schneller? Also wieso beschleunige ich das Ganze nicht und guck mal jetzt, was ich für ihn kriegen kann? Aber also, das ist ja irgendwie echt traurig, weil er ist ja einer der spannendsten Spieler, die es aktuell in der Liga gibt. Also, ich meine, jetzt gerade gibt es ihn nicht in der Liga, aber eigentlich. Ne? Und er hat sich letzte Saison so krass entwickelt mit dieser neuen Rolle als Point Zion. Das hat ja unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich will das eigentlich einfach nur sehen. Es ist halt super frustrierend, dass man jetzt auch nicht nur mit dieser Verletzung, sondern mit solchen anderen Themen sich dann auch noch die ganze Zeit beschäftigen muss. Also, keine Ahnung, für die Franchise ist es bestimmt nicht geil.
Ja, also, und verstehe mich nicht falsch, ich meine, dass er sich verletzt, dafür kann er jetzt mal per se nichts. Also, weißt du, das passiert halt so. Und die Franchise macht definitiv nicht alles richtig, hast du ja auch gesagt. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt irgendwie so eine komische Situation. Du hast ihn jetzt im dritten Jahr und er ist halt einfach so wahnsinnig selten irgendwie da und halt, dann bist du halt permanent irgendwie, also du machst einerseits nicht alles richtig, aber du hast dann halt auch, du bist ja auch in so einer Situation, dass du im Endeffekt du kannst dich auf nichts einstellen, so quasi. Also du bastest quasi ein Team für ihn, dann ist aber dieses Team, dann ist er nicht dabei, dann, also das Team ist ja nicht perfekt für ihn gebastelt, aber du versuchst es irgendwie, dann ist er nicht dabei, das Team, dann ist halt dieses Riesenloch da drin. Literally, ja. Mhm. Und dann funktioniert das Team wieder nicht, dann kommt er wieder ein nicht funktionierendes Team, wird dann irgendwie unzufrieden. Also es ist halt irgendwie so eine schwierige Situation. Also, und dann, wie gesagt, dann kommt halt dieses Out-of-Shape-Thema dazu. Ja. Mei.
Ja, läuft bei den Pelicans.
Sagen wir einfach mal so. Läuft bei den Pelicans und rechtzeitig zur Regular Season, spielt 82, spätestens ist er dann auf jeden Fall da, würde ich sagen.
Dann hat David Griffin wenigstens recht behalten, ja.
Dann hat er recht behalten, genau. Damit zu den richtigen Rookies. Und nachdem wir hier in 99,8% der Fälle Deutsch sprechen und ein deutscher Rookie kürzlich über die Twin Cities gedankt hat, wie gefällt dir denn Franz Wagner bis jetzt?
Ja, brutal gut. Also ich glaube, da kann man im Prinzip überhaupt nichts anderes zu sagen. Also mal kurz seine Zahlen bisher. 15,6 Punkte, 51% aus dem Feld, 46% von der Dreierlinie. Das ist halt einigermaßen schockierend. Und alles andere ist auch okay. Aber ich finde halt vor allem wirklich seine Scoring-Instinkte sind viel ausgeprägter, als ich jetzt gedacht habe. Weil ich habe schon die Erwartung gehabt, okay, das ist einer, der versteht das Spiel, der wird reinkommen und nicht wahnsinnig viele Fehler machen und sich halt einfach irgendwie schnell gut einführen in der NBA, aber der wird jetzt nicht irgendwie eskalieren, sag ich mal, in seinem 8-Spiel 28 Punkte machen. So, das hätte ich absolut nicht gedacht, dass das passieren würde. Und er hat bisher in jedem Spiel zweistellig gescored, sucht auch aktiv nach Möglichkeiten, um seinen Wurf loszuwerden. Weiß, wann er auch ohne jetzt die ganz krasse Explosivität irgendwie einen Closeout attackiert, wann er zum Korb kommen kann, hat echt eine gute Fußarbeit. Der Dank war natürlich brutal, aber alles oder fast alles andere, was er macht, ist ja nicht so spektakulär, aber halt einfach effizient und gut. Und er wird jetzt nicht seine ganze Karriere 46% von der Dreilinie treffen, aber das muss er halt auch nicht. Und er hat halt irgendwie erstmal schon mal gezeigt, dass er halt wirklich vom Start weg einfach ein echt brauchbarer NBA-Spieler ist. Also ich finde, er wirkt auch in vielen Aktionen einfach wie ein Veteran. So beispielsweise auch diese, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, diese Aktion, wo er dann den Einwurf halt gegen den Rücken vom Gegenspieler wirft, um ihn dann einzusammeln. Mhm. Das ist halt normalerweise so ein Veteranen-Move, den jetzt ein Rookie nicht unbedingt in einem seiner ersten NBA-Spiele auspackt. Und sein Gesamtpaket finde ich bisher echt richtig beeindruckend.
Ja, er hat so eine Sicherheit in seinem Spiel, wie du sagst. Also auch so zum Beispiel, also ich finde, er ist oft oder er steht gern halt oder wird gern als Spacer verwendet in der Ecke, aber er ist halt eben genauso dieses Ding, was du halt bei Rookies manchmal hast, dass sie kurz mal zögern, nehme ich jetzt den Dreier oder kommt der Closeout und ziehe ich rein. Diesen Moment hast du halt bei ihm irgendwie selten bis jetzt. Und das finde ich, sieht extrem gut aus. Und er ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man so guckt, er hat halt oft, irgendwo hat er halt seine Finger drin, also sowohl vorne als auch hinten. Und gegen Minnesota gab es auch die eine Aktion, also dass er quasi so im Play geblieben ist. Also Floater war, glaube ich, ein bisschen zu kurz und er ist dann nicht stehen geblieben oder irgendwas, sondern ist halt direkt zur Dreierlinie und hat dann einen Dreier bekommen, hat dann den Dreier getroffen. Also sind halt irgendwie so Kleinigkeiten irgendwie, glaube ich, die ganz gut ist. Oder als er dann auf Anthony Edwards geswitcht wurde und da halt auch, also Edwards kam zum Korb, aber der Korbleger war so, also Wagner war halt dran und er hat den Korbleger, hätte ihn machen können, er verlegt, aber trotzdem, er hat irgendwie so eine Vielseitigkeit und so eine Erwachsenheit, cool, gibt's auch nicht das Wort, aber so in seinem Spiel. Und das ist eigentlich echt, ist tatsächlich
Maturität.
Maturität, genau. Ist echt gut anzuschauen irgendwie bis jetzt.
Ja, also, und ich glaube, bisher kann man dafür argumentieren, dass er wahrscheinlich der beste Spieler bei den Magic war. Der beste Rookie sowieso, aber auch derjenige, der da irgendwie am meisten Spaß gemacht hat. Und es ist natürlich auch kein gutes Team, aber auf jeden Fall eine ganz klar positive Entwicklung auf jeden Fall der ersten Saisonwochen.
Absolut.
Aber dann lass es vielleicht mit seinem Kollegen noch weitermachen. Jalen Suggs, der ja, also nicht ganz diesen Erfolg bisher hat. Bei ihm mal kurz die Zahlen, 13 Punkte, ist ordentlich, 30,8% aus dem Feld, nicht so gut, 23,9% von der Dreierlinie, auch nicht so gut. 3,6 Assists bei 3,5 Turnovern, auch nicht so gut. Und nicht
so gut.
Also das ist ein bisschen unfair und deswegen auch nicht zu ernst nehmen, aber warum erinnert er mich optisch so sehr an DJ Augustine? Ich dachte halt erst immer so mehr so Brandon Roy, aber halt auch explosiver und so. Und das ist ja auch irgendwie eine Vergleich, die ich Pre-Drafter gehört habe. Er wirkt für mich sehr klein im Vergleich zu den anderen Spielern. Ja. Und deswegen komme ich dabei eher dann auf DJ Augustine. Aber wahrscheinlich ist es unfair und es liegt einfach nur daran, dass er auch ein Point Guard bei den Magic ist. Ich weiß es nicht.
Das könnte sein, aber es stimmt so ein bisschen. Ja, es stimmt so ein bisschen. Ich finde es halt, bei ihm finde ich es halt interessant, weil das große Thema bei ihm war immer, dass er so quasi von den Top-Picks einer derjenigen war oder sein sollte, der quasi bereit war wie nie. Der so, ja. Also der am NBA bereit ist. Und jetzt ist halt, ja, mein Gott, da siehst du halt auch immer, dass halt Theorie und Praxis, gerade beim Draft oder bei Talenten, hat dann irgendwie doch teilweise Auseinanderliegungen. Ich meine, es ist ja auch, also es ist ja jetzt nicht wahnsinnig selten, dass ein Point Guard vom College in die NBA kommt und erstmal ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hat. Vielleicht auch gerade in einem Team, wie jetzt in Magic, bei dem jetzt irgendwie, also A, neuer Coach, B, es gibt kein richtiges Gerüst irgendwie. Und dann ist es als Point Guard vielleicht auch nochmal schwieriger, da irgendwie, also du musst erstmal selber dich irgendwie an deine Gegenspieler gewöhnen, an die Pace gewöhnen, an eine gewisse Physis gewöhnen, an die Art des Spiels gewöhnen und gleichzeitig sollst du irgendwie noch, ja, eigentlich bist du ja dann derjenige, der dieses Gerüst dann irgendwie auch basteln soll oder halt, der halt irgendwie die Basis legen soll für dieses Gerüst und dann ist es schon sehr, sehr viel, egal wie bereit du vielleicht in der Theorie bist, dass du da irgendwie machen musst und dann kommt vielleicht auch sowas bei rum. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht komplett alles quasi in Schutz nehmen, aber es ist halt, ich glaube, als Point Guard in so einen an so eine Construction-Site zu kommen, wie es die Magic ja noch sind, ist, glaube ich, nicht einfach, wenn dir halt die explizite Erfahrung fehlt, wenn du, keine Ahnung, wenn du bis jetzt halt nur im Sandkasten Burgen gebaut hast und auf einmal einen Wolkenkratzer richtig bauen sollst, dann wird es halt schwierig. Oder dann ist es halt nicht so einfach, beziehungsweise dann musst du halt, ja, dann
Die, halt die Magic sind aber eher eine Blechhütte als ein Wolkenkratzer, aber an sich hast du ja mit der Metapher natürlich absolut recht. Es ist halt, also, es im nullten Perzentil für Point Guards bei der Effective Field Goal Percentage, was heißt, ist nicht so gut, was aber auch zu einem relativ großen Anteil, glaube ich, damit zu tun hat, dass gerade fast 40% seiner Würfe sind halt above the break Dreier, also dann auch noch eigentlich meistens die schwereren, das ist halt irgendwie zu viel, aber ich finde, bei ihm merkt man das echt sehr gut, dass er, also eigentlich genau, was du gesagt hast, dass er noch nicht so richtig gefunden hat, wie er sein Spiel in die Liga überträgt. Er war ja auch vorher, also im College war er halt einfach ein überdurchschnittlich athletischer Point Guard. Also momentan ist er das halt noch nicht, beziehungsweise er hat jetzt einfach eine andere Art von Verteidigung vor sich und muss sich da, glaube ich, erstmal arrangieren. Und du hast schon richtig gesagt, das ist halt nicht selten so, dass es da erstmal eine gewisse Anpassungszeit braucht und viele schaffen es dann trotzdem irgendwann. Also ich meine, ich erinnere mich noch, dass also auch bei, das ist jetzt kein positives Beispiel, bei Chris Dunn wurde auch immer gesagt, er ist total NBA-ready und das hat dann in der Hinsicht nicht ganz gestimmt, aber ich glaube, also Point Guards, das ist eh nicht leicht, da reinzukommen, zumal Cole Anthony spielt ja bisher richtig gut für die Magic, so, der ist erstmal sein Team, aber du hast halt ansonsten auch wirklich eigentlich fast nur junge Leute da, die sich irgendwie beweisen müssen und ich glaube, da dann reinzukommen und du bist der Nummer 4-Pick und wirst überall schon als Franchise-Player gefeiert, so, das braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit. Also ich würde ihn jetzt auch überhaupt nicht abschreiben oder irgendwas. War einfach nur bisher kein guter Start für ihn.
Ja, so würde ich es auch nennen. Hast du denn so einen Rookie, bei dem du sagst, okay, krass, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, der ist aber Arschbombe rein und not too bad?
Also was heißt nicht komplett auf dem Schirm? Es gibt mehrere, die zum Start viel besser sind, als ich gedacht hätte.
Ja,
Von denen ich irgendwie schon dachte, hoffentlich, oder kann gut sein, dass aus dem was wird. Aber dass zum Beispiel Evan Mobley jetzt schon einer der besten Verteidiger der Liga ist, teilweise, das hätte ich nicht gedacht. Und das finde ich halt völlig pervers. Was er defensiv abdeckt, also auch wie viele Rollen er defensiv spielt, finde ich halt Wahnsinn. So, dass du ihn draußen am Perimeter verteidigen lassen kannst, dass du ihn in der Zone oben einsetzen kannst, der dann aber auch irgendwie runter rotiert und halt Weakside Help liefert, so, das ist schon richtig pervers. Und also gerade wenn man bedenkt, dass die Cavs ja echt mit einem sehr komischen Lineup spielen, also mit Markkanen als Small Forward, kann halt irgendwie nur deshalb funktionieren, weil Mobley da ist, um es abzusichern. Und ich finde so diese Kombination aus ihm und Jared Allen total, total abgefahren und spannend. Markkanen bräuchte ich da überhaupt nicht, um echt zu sein, aber es geht halt bisher irgendwie. Und ich finde auch offensiv, da ist natürlich irgendwie vieles noch Work in Progress, aber die Wurfbewegung, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langsam ist, wirkt schon so, als könnte da was ganz Gutes kommen. Und er hat, also am Ring hat er bisher irgendwie über 80% seiner Würfe getroffen. Das ist natürlich auch brutal gut. Insgesamt hat er aber auch erst 95 Würfe genommen. Deswegen ist das alles noch nicht so aussagekräftig. Aber mir gefällt er bisher echt saugut. Und das ist so der Spieler, den ich auch langfristig irgendwie, von denen, die ich bisher viel gesehen habe, Kate Cunningham war ja noch nicht so viel, dann deswegen auch mit am spannendsten finde. Zumal ich auch finde, Mobley ist so als Passer schüttelt er teilweise dann auch mal was aus dem Ärmel, wo man denkt, okay, der muss gar nicht irgendwie der Topscorer seines Teams sein, um trotzdem an der Offense auch wirklich einen sehr guten Beitrag zu leisten.
Ja, und ich finde, also was du gesagt hast, so dieses Liner mit Markkanen auf der 3, also ich glaube, funktioniert es genau in einer Situation jetzt mal. Die Cavs stehen bei 4-4 und lässt übrigens auch die Preseason der Bulls noch in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Nein, aber in dem Sandwich zwischen Allen und Mobley kann es halt irgendwie, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo es halt defensiv funktionieren kann, weil du ja, wie du sagst, also dass Mobley halt raus switchen kann, oben an der Zone verteidigen kann und runtergehen kann und das halt in der Zone Allen wartet und Markkanen ist halt irgendwo so, sozusagen. Also deswegen,
wenn Markkanen ohne Mobley auf dem Court steht, lassen die Cavs 125 Punkte pro 100 Ball besitzen zu. Ja. Und wenn Mobley dabei ist, 106. Also der Unterschied ist schon relativ groß.
Ja, eben, genau. Also und von daher, ja, es ist schon, also Mobley sieht schon echt gut aus. Also muss man sagen. Cunningham hast du schon gesagt. Ich meine, im Endeffekt, zwei Spiele jetzt waren jetzt nicht so geil, aber
ja, da trifft halt keinen Wurf. Oder, also ich glaube, bisher hat er irgendwie 2 von 16 oder sowas in der Richtung insgesamt über seine Karriere. Aber, also ich hatte jetzt nur das erste Spiel gesehen und da fand ich schon, dass man trotzdem sehen kann, dass er das Spiel halt gut liest und dass er irgendwie häufig die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen, ich mache mir um den überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, man kann in Zukunft mal, können wir irgendwie ein bisschen mehr über den sprechen, aber bisher, klar, Shooting-Zahlen geschenkt, aber ich finde, die Ansätze von einem sehr guten Ballhändler und Decision-Maker konnte man auf jeden Fall schon erkennen.
Das klingt gut. Ich habe nämlich tatsächlich noch nichts gesehen von ihm, aber ich wäre jetzt auch so an dem Punkt gewesen. Ich habe nämlich auch schon wieder gelesen bei Patrick Williams, wo die Ersten dann schon wieder gesagt haben, ist es schon Zeit, sich von Patrick Williams zu verabschieden? Also vor der Verletzung wird er doch nicht so gut, wo ich mir denke, Alter, der hat keine Preseason, der hat in seiner ganzen NBA-Karriere noch keine Preseason hinter sich. Also aktiv sozusagen. Kein Training Camp in dem Sinne. Kommt verletzt in eine komplett neue Mannschaft und soll dann irgendwie direkt funktionieren. Also es ist einfach das, genau, und bei Cunningham exakt das gleiche, einfach mal abwarten und gucken. Ja. Und ich muss sagen, keine Ahnung, bei mir, also mit den Rookies, sind es natürlich echt Eindrücke. Ne? Ich habe jetzt wahrscheinlich deutlich weniger gesehen als du, aber ich jetzt zum Beispiel Jalen Green. Apropos keine Sorgen machen, also was Scoring angeht, mache ich mir bei dem eigentlich auch überhaupt keine Sorgen, dass das auf Dauer in der Liga funktionieren sollte, also was ich bis jetzt gesehen habe. Also da ist so gefühlt, ja, irgendwie alles da. Ne? Der Wurf ist da, Drive, die Handles sind okay, fahren auch irgendwie ganz, also ich habe jetzt das Spiel gegen die Lakers zum Beispiel, habe ich mir angeschaut, hat sie eine Phase, in der er dann regelmäßig beim Pick and Roll mit Jengen gelaufen ist als Ballhändler, fand er auch irgendwie, dass er so eine, dass das Timing eigentlich gar nicht so schlecht war bei den Pässen, also die waren jetzt nicht jeder einzelne Pass war komplett on point, aber so, er hatte, auch wenn dann das Double-Team so ein bisschen in seine Richtung kam, auch wenn sie ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt haben, dann zu zweit fand ich, hatte eigentlich dann irgendwie einen ganz guten Zeitpunkt gefunden, so für das Abspiel dann und so, das ist so, ist da jetzt nicht irgendwie hastig geworden, das sind eigentlich, finde ich auch so, gerade so, eben, wenn wir sagen, jemand, gut, er kam ja aus der G-League, aber so erste NBA-Saison und dann halt bist du plötzlich halt mit so den Anthony Davises dieser Welt irgendwie konfrontiert und da dann halt irgendwie, wenn du dann noch eine gewisse Ruhe zumindest hast, muss ja nicht alles perfekt funktionieren. Das finde ich irgendwie ein ganz guter, eine ganz, ganz gute Basis irgendwo.
Ja, finde ich auch. Und auch, also wenn seine seine Shooting-Zahlen jetzt bisher nicht gut sind, mache ich mir da auch keine Sorgen. Was ich halt bei ihm auch echt noch sehr auffällig finde, ist, dass er echt eine fortgeschrittene Fußarbeit hat. Also er ist irgendwie sehr gut schon jetzt da drin auf dem Court an den Ort zu kommen, wo er hin will. Und er trifft dann natürlich noch nicht alles, aber so die Art und Weise, wie er sich teilweise Platz verschafft und wie er an Leuten vorbeigehen kann, das finde ich schon ziemlich beeindruckend für jemanden, der so jung ist. Ja. Und ich glaube, also die Rockets sind jetzt natürlich als Team nicht unbedingt perfekt dafür geeignet, um ihn gerade in Szene zu setzen. So, das muss man da, glaube ich, noch ein bisschen mit einbeziehen, auch wenn man darauf, also wenn man sieht, dass seine Scoring-Zahlen und seine Shooting-Zahlen jetzt nicht so gut sind. Aber ich glaube auch, die Saison ist ja eh so ein bisschen dafür gedacht, dass er sich halt austoben kann. Das wird er auch. Vielleicht stellen sie ihm irgendwann sogar auch noch einen echteren Point Guard an die Seite, der ihm vielleicht noch ein bisschen mehr füttert, als das jetzt gerade Kevin Porter tut. Und dann finde ich ihn also auf jeden Fall mal als Scorer, aber auch richtig, richtig spannend. Ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wo so als Gesamtpaketspieler die Reise für ihn hingehen wird. Also ich finde, defensiv macht er manchmal so den Eindruck, es ist schon aktiv. So, das schon, aber auch manchmal, ja, ein bisschen fehleranfällig, aber das ist halt auch irgendwie logisch bei so einem jungen Spieler. Aber wie gesagt, als Scorer wird der auf jeden Fall seinen Weg machen und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis der über 20 im Schnitt macht.
Ja, den Eindruck hatte ich jetzt auch. Also, dass da, ich meine, keine Ahnung, es ist ähnlich wie bei einem Point Guard. Also, am Anfang, du ballerst halt irgendwie als junger Scorer und dann irgendwann stößt du dir so quasi die Hörner in Form der ganz, ganz miesen Würfe irgendwo ab und findest dann, glaube ich, so ein bisschen, also wenn die Basis stimmt, dann irgendwie
so sein Rhythmus. Ballern. Mhm. Hast du Chris Duarte schon gesehen?
Ja, habe ich tatsächlich auch mal reingeschaut, jetzt gegen San Antonio.
Der wirft auch nur, wenn er den Ball hat.
Ja.
Das finde ich eigentlich aber ganz geil. Also, ja. Und vor allem, er trifft auch, also die Dreier zumindest. Irgendwie 42% bei fast 7 Dreiern pro Spiel ist schon sehr ordentlich.
War ja auch so ein bisschen das, was so rund um die Draft-Nacht irgendwie geschrieben wurde oder gesagt wurde, dass er eigentlich so, also was Shooting angeht, so einer, der auch der Bereiterin war. Deswegen, ich hätte es ja ganz interessant gefunden, wenn er in Golden State gelandet ist. Wobei ich da auch sagen muss, Moses Moody hat mir also so von den Ansätzen, also sehr, sehr, sind natürlich nur Ansätze, aber auch so von der Art und Weise, wie er das Spiel angeht, auch ganz gut gefallen. Aber nee, also Duarte fand ich so auch generell, also auch so dann gab so einen, die eine oder andere Szene mal ein bisschen so gepusht hat quasi im Break und auch mal zum Korb gegangen ist, also so als Offensivspieler, glaube ich, ist gar nicht auf Dauer vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, er ist übrigens auch älter als Jason Tatum, aber
Jason Tatum ist ja auch erst 19.
Eben, aber sogar auch in echt.
Okay.
Weil Duarte 24 ist, das ist schon ein etwas betagterer Rookie, aber man sieht es in seinem Offensivspiel teilweise schon auch echt, ne? Also, dass er irgendwie das Spiel ganz gut liest. Ich verstehe halt bei den Pacers grundsätzlich nicht so ganz, wie die Würfe verteilen werden, wenn sie irgendwann mal alle haben oder ob sie einfach damit kalkulieren, dass sie nie alle haben werden, also alle Spieler zur Verfügung, weil bisher ist es ja nicht die Realität. Aber eigentlich haben sie gefühlt zu viele Leute, die irgendwie ganz gut sind und Spielanteile brauchen. Und ich weiß nicht so genau, wie das da auf Dauer zusammenpassen wird, aber das ist dann ein Problem für einen anderen Tag.
Genau. Und Rick Carlisle wird sich da schon was überlegen. Scotty Barnes?
Ja, neben Mobley bisher der beste oder also der auffälligste Rookie, finde ich. Auch hier 18 Punkte, 55% aus dem Feld, 9 Rebounds, 2 Assists. Nicht so schlecht, also vor allem die Effizienz und grundsätzlich auch die Bereitschaft zu scoren ist irgendwie mehr da, als ich das so erwartet hatte. Also er sucht sehr aktiv seinen Wurf, finde ich. Er nimmt auch viele echt schwere Würfe, aber er trifft sie auf einem total hohen Level. Und bei ihm, das ist so ein bisschen das absolute Gegenteil zu Suggs. Ich finde, er wirkt körperlich halt schon komplett wie ein NBA-Spieler und auch wie jemand, der auch für NBA-Verhältnisse auffällig groß und kräftig ist. So als sehr junger Spieler. Und ich kann mittlerweile so ein bisschen besser verstehen, warum die Raptors dachten, in die Art von Team, das wir sein wollen, passt der besser rein als ein kleiner Point Guard. Oder also ein Point Guard, sondern da holen wir irgendwie jemanden auch rein, der eher dieses langarmig, athletisch, kräftig hat und dabei sehr vielseitig ist. Und ich finde, so das ist defensiv und offensiv schon total vielversprechend, was man von Barnes bisher gesehen hat.
Ja, ich habe so den Eindruck, er hat so ein, also ich habe ihn jetzt gegen Chicago eben gesehen Und er hat so einen gewissen Nachdruck einfach in seinem Spiel, also offensiv. Also gab es auch die eine Szene, also Patrick Williams war, glaube ich, im vierten Viertel auch so während des Runs der Raptors Patrick Williams relativ alt hat aussehen lassen, der ja eigentlich, also der ja auch mega jung ist, aber körperlich halt auch, wie du sagst, bei Barnes, der körperlich ja auch schon sehr, sehr weit ist und hat ihn einfach mal so ein bisschen, also ich glaube Spin-Move war es und dann aber noch mit Kontakt quasi, also war ihm wurscht sozusagen und hat halt dann einfach, also er wollte scoren, er hat gescored und das fand ich, in dem Spiel fand ich schon, war es schon irgendwie auffällig, dass er halt, wie gesagt, so mit so einem gewissen Nachdruck halt auch gerade offensiv irgendwie rangeht. Und siehst du denn, ich meine, vorher waren ja so dieses Thema, ja, Scoring, Wurf und so, siehst du die Problematik, die man sich da irgendwie, die halt am College irgendwie anscheinend präsent war? Oder hast du das Gefühl, dass er da so Richtung NBA gut dran gearbeitet hat?
Also, ich meine, den Distanzwurf hat man jetzt noch nicht groß gesehen, aber bisher ist das kein Problem, weil er dafür, also aus der Mitteldistanz ja teilweise schon echt, echt gut abschließt, auch hochprozentig und er halt dann auch in Ringnähe und in Floater-Range zu seinen Abschlüssen kommt. Solange das der Fall ist, passt das ja. Und wie gesagt, mir wurde als Vergleich irgendwie immer eher so, kam so Draymond Green in den Sinn, so von wegen großer Playmaker, der aber Probleme mit dem Wurf hat und so. Und ich finde, das kann ich jetzt irgendwie schon ins Reich der Fabeln verweisen, weil er halt einfach auch viel mehr, also viel aktiver nach dem eigenen Wurf sucht, als Draymond jemals getan hat. Und finde ich, einen guten Touch hat, so den Eindruck macht, der weiß, wie er an seine Sweet Spots kommt, teilweise. Und von daher, natürlich wäre es cool, wenn er irgendwann einen Wurf hat, also auch, glaube, um dann irgendwie sein volles Potenzial zu realisieren, wäre es natürlich stark, wenn er irgendwie den Distanzwurf mit drin hat, aber er hat auf jeden Fall ja jetzt schon mal gezeigt, dass er in der Lage ist, auch in der NBA effizient an Punkte zu kommen.
Was durchaus
ein Vorteil ist. Das ist auf jeden Fall schon mal widerlegt. Und die Raptors haben über die letzten Jahre mit relativ vielen Spielern ja Fortschritte gemacht, was den Distanzwurf anging, die am Anfang da jetzt nicht so betagt, sondern einfach nur gut waren. Das ist einfach so. Mit OG Anunoby, auch mit Siakam, der momentan nicht dabei ist.
Ja.
Und so, deswegen würde ich auch denken, die Möglichkeit besteht schon auch bei ihm. Das finde ich halt noch ganz interessant, wie die Raptors dann spielen werden, wenn Siakam zurückkehrt.
Absolut,
Was jetzt das in den nächsten zwei Wochen passieren soll.
Genau, das wollte ich dir eben auch noch fragen, weil das war ja irgendwie auch so ein bisschen so der Punkt, an dem da manche stutzig geworden sind, so Barnes neben Siakam. Aber siehst du jetzt mit den Eindrücken, die du jetzt gesehen hast, siehst du es wahrscheinlicher, dass es funktioniert auch? Oder wie siehst du den Fit mittlerweile?
Ich würde es einfach ausprobieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Man muss halt irgendwie so ein bisschen eine Rollenverteilung finden, aber eigentlich ist es ja also auch eine Frontline, in der alle Leute lange Arme haben, athletisch sind und eine gewisse Kraft haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Mhm. Ich meine, jetzt momentan, das ist ja Precious Achiuwa, der Center. Packst halt vielleicht Siakam rein, vielleicht bist dann offensiv ein bisschen besser, weil das sind die Raptors ja bisher nicht unbedingt beeindruckend und dann schaust du halt einfach mal, wie sich das miteinander kombinieren lässt. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz interessantes Team und auch viel interessanter dadurch geworden, dass sie halt mit Barnes irgendwie diesen echt spannenden Spieler mit drin haben.
Wer liegt dir noch auf der Zunge? Welcher Rookie?
Josh Giddey natürlich. Also einfach, weil ich sein Playmaking echt geil finde. Das ist halt alles, was in OKC passiert, ist ja ein bisschen schwerer einzuschätzen. Ich finde vor allem manchmal sieht es im Pick and Roll einfach so aus, als er bräuchte eigentlich einfach also er liest das jetzt schon so gut, dass es ziemlich nice wäre, wenn er einen richtig guten Big Man neben sich hatte, der auch mal explosiv zum Korb abrollen kann und nicht Derek Favors ist. Das ist wahrscheinlich sein bester Partner da momentan, ne? Und als Pick and Pop Option ist dann vielleicht noch Mike Muscala oder so, aber das ist ja also offensichtlich nicht das beste Niveau und das haben die Thunder sowieso nicht, aber ich finde, bei Giddey sieht man halt schon, dass er irgendwie er macht die richtigen Reads häufig, er hat Pässe im Arsenal, die nicht jeder im Arsenal hat und ich finde, es ist dabei halt nicht nur Spektakel, sondern es sind häufig auch einfach gute Entscheidungen, die er da trifft und was ich finde, ein bisschen komisch aussieht, ist sein Dribbling, weil er dabei irgendwie sehr steif wirkt, aber es scheint ihn ja jetzt bisher irgendwie nicht großartig zu behindern. Nimmt echt viele Würfe aus der Mitteldistanz, trifft sie bisher aber auch gut, deswegen passt schon. Was ich halt bisher so den Eindruck habe, dass ihm so die Explosivität fehlt, um zum Ring zu kommen. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, dass er einerseits nicht die besten Mitspieler um sich herum hat und andererseits sich da vielleicht auch noch ein bisschen akklimatisieren muss. Aber ich finde so oder so die ersten Eindrücke schon echt nicht schlecht. Also, dass auch dem aus dem auch einer werden kann, der nicht nur Highlights, sondern auch gute Spiele produziert.
Die Highlights produziert auf jeden Fall. Also ich habe auch nur Highlight-Tapes bis jetzt von ihm gesehen, weil ich mich von OKC bis jetzt ferngehalten habe. Aber er hat auf jeden Fall so diese leichte Magie beim Passen. Also ja. da findet er dann schon immer wieder den Pass, den sonst nicht ganz so viele gefunden haben.
Große Playmaker sind auch eh immer, finde ich, also schaue ich einfach gerne zu.
Ja.
Vor allem, wenn sie dann auch so eine fiese Matte haben wie er. Das hilft natürlich auch.
Absolut. Matte hilft immer. Auch wenn es bei mir eher Neid hervorruft, aber gut.
sonst hätte ich eigentlich nur noch, wen ich noch wichtig finde zu erwähnen, Davion Mitchell einfach, weil
Defense.
Da ist das Spektakuläre halt einfach die Defense, genau.
Ja.
So, offensiv hatte er jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Spiel und ansonsten ist es jetzt noch nicht unbedingt berühmt, aber was er defensiv teilweise für Possessions hatte und auch wie er schon mehrere Spieler zu nicht ganz so guten Abenden geführt hat, weshalb sein Spitzname Off-Night gar nicht so blöd ist, fand ich schon sehr beeindruckend. Also vor allem, wenn man so guckt, wie er sich innerhalb einer Possession dann über 4 Screens kämpft und dann irgendwie einen Schritt zurück ist, aber noch hinterherkommt und dann nochmal irgendwie eine Hand dran bekommt, das ist schon sehr eklig.
Ja, es ist so der eklige Mischung aus Explosivität quasi und Physis, ne? Er ist ja auch, er ist ja auch immer so, also gern sehr, sehr nah dran am Gegenspieler und ist so, also, lässt ihn spüren sozusagen, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viele Millimeter Platz sind, um entweder zu ziehen oder irgendwie einen Wurf loszuwerden.
Ja.
Also von daher, ja, es ist Sacramento, es ist mal wieder ein spannendes Experiment, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, die Kings haben irgendwie auch mit ihrer Kaderkonstruktion, aber häufig dann auch mit den Spielen immer einen gewissen Unterhaltungswert und man weiß nie so ganz, wo geht's jetzt auf Dauer hin, aber viele Spiele sind dann irgendwie immer überraschend gut, die man sich angucken kann von ihnen.
Ja, ich meine, es gibt ja diverse Spieler, die halt für Spektakel sorgen können und die halt Spaß machen können, theoretisch. Und es ist halt, einiges überschneidet sich. Deswegen ist es halt immer so ein bisschen schwer zu schauen, wie es ist. Aber es ist halt irgendwie auch spannend zu sehen, jetzt so perspektivisch, was dann draus wird. Also wie man dann halt, ob sie wirklich dann alle behalten oder ob es dann irgendwie doch mal einen Trade gibt oder was dann da noch kommt und so. Ne? Bin ich mal sehr gespannt. Ich meine, so Kandidaten wie Kuminga und so ist ja gerade erst zurückgekommen nach der Knieverletzung. Und natürlich noch ein bisschen abwarten. Aber ja, bis jetzt aber würdest du sagen, durchaus solider Rookie-Jahrgang, oder?
Ja, mehr als das. Also ich find den Jahrgang bisher echt sehr vielversprechend. Selbst die Spieler, die jetzt bisher noch nicht so alles abrufen konnten, also auch wie Sachs zum Beispiel. Ich glaube auch, dass da ein sehr interessanter Spieler drin steckt und so Leute wie gesagt, Mobley ist halt jetzt schon. Ich bin sehr begeistert von ihm. Barnes und Wagner sahen beide teilweise bisher wie die besten Spieler ihres Teams aus. Bei Wagner ist das Argument sogar noch ein bisschen leichter zu machen, glaube ich. Und da ist, glaube ich, dann auch noch viel Potenzial drin. Zumal ich glaube, also dass Cunningham an 1 gepickt wurde, war jetzt auch nicht unbedingt ein Zufall. Der wird schon auch reinkommen und dann sehen wir da halt noch einen weiteren richtig guten Spieler. Also bisher gefällt mir das sehr gut. Auch dein Freund Ayo Foyeyo hat ja schon ein bisschen was gezeigt.
Ich wollte ihn gerade noch erwähnen, weil das tatsächlich eine sehr, sehr wenn man ihn nicht am College beobachtet hat, was ich natürlich nicht getan habe, ist es tatsächlich eine überraschende Entwicklung, weil so der Unterschied zwischen Summer League und jetzt diesem Celtics-Spiel quasi, dem letzten Eindruck, der ist halt meilenweit. Also das ist schon, da hat sich echt wahnsinnig viel getan. Also in der Summer League war er wirklich gerade offensiv halt teilweise wirklich überfordert. Also man hat so das defensive Potenzial gesehen, was man jetzt auch immer wieder sieht, weil er halt wirklich auch, also ist natürlich nicht ganz so physisch wie Mitchell, ist ja auch nicht so bullig, aber er ist halt auch ein wahnsinnig ekliger 1-gegen-1 Verteidiger, bewegt sich irgendwie auch im Team relativ gut und er hat sich halt einfach so in diesen paar Monaten seit der Summer League halt extrem gut entwickelt. Also er hat so eine gewisse, er strahlt so eine gewisse Ruhe mittlerweile irgendwie aus, weiß irgendwie so, was er kann, was er nicht kann. Sein Wurf ist, glaube ich, so die Bewegung ist jetzt nicht ganz optimal, also weil er irgendwie sehr, sehr tief ist und ich habe das Gefühl, so die Führhand geht sehr, sehr früh weg irgendwie vom Ball, sehr, sehr weit raus. Aber so, ich finde es krass, dass er sich mittlerweile so tatsächlich mehr oder weniger in die Rotation gespielt hat. Also wie gesagt, man weiß es nicht genau, weil manchmal dann, also Billy Donovan, das ist auch situativ, aber auch was man so liest, so die Aussagen von Donovan zum Beispiel zu ihm, also dass er halt einfach eine Selbstsicherheit hat, aber ohne arrogant zu sein und so dieses, auch dann, er hat nach dem Boston-Spiel hat der Broadcaster Bulls dann ihn interviewt tatsächlich, also nicht DeRozan oder Levine, sondern jemand anderen geholt, das Chicago Kid sozusagen, und er wirkt halt sehr, sehr aufgeräumt, dann auch so wie er sagt, okay, wenn er von der Bank kommt, du siehst so ein bisschen den Flow des Spiels und weißt, was das Spiel braucht, und er guckt dann da immer so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass die da, dass es sieht so aus, als hätten die Bulls echt einen guten Rotationsspieler da irgendwie gedraftet, der jetzt vielleicht auch so, also ich meine, er war ja länger am College, aber der so im Laufe der Saison echt einen Beitrag leisten kann und halt eben auch so diese Lernwilligkeit und Lernfähigkeit auch mitbringt. Und ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit Ayo.
Klingt gut. Wenn man keine Erstrunden-Picks hat, dann muss man die in der zweiten Runde
eben.
Und gut machen, und das geklappt so.
Genau, die Kollegen Karnisovas und Eversley sind halt von ihren Zweitrunden-Pick-Fähigkeiten so überzeugt, dass sie sagen, scheiß auf die erste Runde.
Weißt du? Zu Recht.
So ist das. Gut, damit hätten wir es, oder?
Sie.
Bulls am Anfang, Bulls am Ende.
Schengen, einen der besten Steeler. Den machen wir irgendwann in Ruhe, können wir über den auch nochmal sprechen.
Genau, so machen wir es. Dann bleibt uns natürlich nur noch, uns für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr noch öfter dabei sein wollt, weil ihr bisher noch nicht so regelmäßig dabei wart, sage ich euch jetzt, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, wenn ihr wollt, bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, wo auch immer ihr hört. Ihr findet uns im Normalfall. Und abonniert uns sehr gern, wie gesagt. Folgt uns gern auf Facebook, Twitter und Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gern an. Und schaut vielleicht mal bei Patreon vorbei. Diese Woche werden wir wahrscheinlich, wobei, vielleicht kommt noch was. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Wegen extra Folgen. Ab nächste Woche ist auf jeden Fall wieder Vollgas. Sage ich jetzt einfach mal so, um uns ein bisschen unter Druck zu setzen, weil wie DeMar DeRozan sind auch wir unter Druck am besten. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.